And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine, aber nicht so, wie ihr es sonst kennt. Letzte Woche hat's leider nicht ganz geklappt.
War nichts draufsteht, aber ja.
Sieht aber besser aus. Nein, letzte Woche hat es nicht ganz geklappt. Hat ja schon einen Versuch gehabt, letzte Woche dich hier reinzuholen. Aber diese Woche hat es geklappt. Der Alex kann nicht, weil aus einem guten Grund, Leute, seine Frau hat heute Geburtstag und hat da auf jeden Fall heute Besseres zu tun. Hat auch eine kleine Überraschungsparty, habe ich gehört, geplant. Deswegen da Grüße gehen raus an die Frau und herzlichen Glückwunsch, liebe Melli. Hoffentlich, ihr habt einen schönen Abend. Ich weiß, dass Alex hat mir heute Mittag geschrieben, er ist auf der Kö, wo sonst, und trinkt, hat eine halbe Flasche Champagner getrunken und ist schon leicht betrunken.
Ich glaube, er war shoppen. Also er hat mir ein Foto geschickt mit einer Tüte von einer Marke, die wir hier nicht nennen, um ein bisschen Secret noch für uns zu behalten. Aber ja, er war fleißig heute noch auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Ja, ich freue mich aber, dass du da bist, lieber Sebi. Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil aus einem guten Grund. Was war denn letzte Woche?
Letzte Woche hatten wir ein Team-Meeting tatsächlich. Also wir sind da mittlerweile auch ein kleineres Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die uns hier und da nicht nur beraten, sondern natürlich auch unterstützen. Und deswegen mussten wir da ein bisschen umdisponieren. Aber schön, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung. Bin immer gern dabei. Finde das auch immer spannend. Bin ja selber fleißiger Hörer. Und deswegen bin ich gespannt auf die ganzen Themen, die wir heute besprechen.
Du hast ja auch ein, zwei mitgebracht. Sehr spannende Themen übrigens, wie ich finde. Nein, genau. Du hast, warst ja letztens schon mal da, hast einige Insights auch nochmal über die Card Madness geteilt. Jetzt kam passend dazu heute auch noch ein wunderschönes Video. Wir haben das, ich kann es glaube ich gerade mal direkt im Hintergrund mal aufmachen in Instagram.
Victor, wenn man ja mal auch immer gut, ja.
Ja, genau. Aber ein kinoreifer Trailer habt ihr am Start, wie natürlich alle anderen Reels auch kinoreif wirklich sind. Nimmst du die selber auf oder lässt du die machen?
Also die Aufnahmen sind tatsächlich gestern von mir noch vor Ort gemacht worden und dann zusammengeschnippelt schnell. Also es ist ja, das sieht wild aus, aber das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? Das ist ein 30-Sekünder. Auch nur nochmal an der Stelle, dass das Video heute kommt, hatte nichts mit dem Podcast zu tun. Also nicht, dass die Leute wieder denken, irgendwie, das ist hier, ich bin nur da deswegen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist wirklich so. Aber nee, wir machen alles selber. Also es sind ein paar Drohnenshots. Ich hatte kurz Angst, dass ich festgenommen werde, weil die Messe sich 100 Meter Luftlinie vom Flughafen befindet. Aber bitte das Video nicht melden oder ähnliches. Nein, also wir machen das, wie gesagt, selbst. Und man kann ja unschwer erkennen, was war auch dringend notwendig, dass wir einfach mehr Platz schaffen. Aber kommen wir vielleicht später auch nochmal zu.
Du hast aber gehört, dass heute eine halbe Stunde der Düsseldorfer Flughafen schließen müssen.
Ich war ja gestern da.
Achso, okay. Da war es jemand anders vielleicht. Genau, können wir vielleicht aber gleich nochmal drüber quatschen. Wir starten ja immer gleich mit Cardshows und den ganzen Themen. Aber ja, wir haben aber ordentlich Themen wieder für euch mitgebracht. Es war tatsächlich ein bisschen ruhiger, gibt uns aber auch Zeit, über die ein oder anderen Themen ein bisschen intensiver zu quatschen. An der Stelle erstmal auch Grüße an alle, die im Chat am Start sind. Da Dom, Lenche, Nico, Kickesatz, da Gorn, Steve O ist da, Zocker, Westi, Kalex, Zausi, Merlis und Avogt sind auch noch zwei, drei am Start. Grüße gehen an euch alle raus. Schön, dass ihr am Dienstagabend da seid. Ja, lass uns doch gerade dabei bleiben. Wie du schon sagst, das kann ich auch noch mal, das war kein Grund. Wir wollten, wie gesagt, letzte Woche ja schon irgendwie und hatten eigentlich immer mal vorgenommen, Sebi einfach mit in die Runde einzuladen hier in den Hobby Talk, weil es auch sehr gut bei euch ankam, tatsächlich, dass der Sebi hier mit am Start ist. Und deswegen werden wir das immer mal wieder machen, unabhängig.
Mit Unwissen, aber ich versuche es zu überspielen.
Nein, ich glaube, deine Meinung ist schon interessant oder deine Ansicht. Du hast auch, wie gesagt, zwei, drei Themen mitgebracht, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Da bin ich auch auf den Chat dann gespannt. Genau, ihr habt es heute announced, ihr Glücklichen habt schon mal einen Teaser bekommen, eigentlich vor ein paar Wochen vom Sebi, wo er hier war, dass Düsseldorf wächst und jetzt ist es offiziell, es ist die Düsseldorfer Messe geworden. Du hast schon gerade ein paar im Vorgespräch ein paar Sachen rausgehauen. Was kannst du uns verraten, was kannst du sagen, was da jetzt nicht schon steht auf dem Instagram Reel?
Ja, am Ende können wir jetzt alles verraten. Ich meine, da gibt es sicherlich dann auch offiziell in den nächsten Tagen noch ein paar mehr News. Aber wichtig war jetzt erstmal, dass die Leute wissen, wie geht's weiter. Und ich meine, jeder, der nicht nur letztes Jahr, sondern auch dieses Jahr in der Mitsubishi Electric Hall sein wird, der sieht, dass das Ding für das, was ihr in Frankfurt dann gesehen habt zuletzt, einfach nicht mehr dem Größenanspruch entspricht und auch nicht dem, wie wir das Thema auch weiterentwickeln wollen. Und wenn man sich anschaut, was Frankfurt auch an Ausstellern und Partnern und auch Ständen mit sich gebracht hat, das sind alles Dinge, die natürlich in der Location, wo wir jetzt im September noch einmal sind, einfach nicht abbildbar ist. Und der Plan, in die Messe Düsseldorf zu gehen, der steht eigentlich schon seit, lasst mich nicht lügen, anderthalb Jahren grob. Ich meine, das sind ja auch alles wirtschaftliche Themen, die man sich erstmal anschauen muss. Dann ist uns natürlich wichtig, dass wir zwischen Frankfurt und Düsseldorf natürlich auch ein bisschen Zeit haben, ne? Also wir sagen immer, 6 Monate dazwischen ist eigentlich ein guter Zeitframe für alle Beteiligten, ne? Weil die Leute natürlich auch nicht jede Woche auf irgendeine Cardshow gehen, auch wenn es gefühlt jede Woche aktuell in Deutschland oder Europa irgendwo eine gibt. Das ist aber ein anderes Thema. Und ja, das steht jetzt fest. Wir sind da auf knapp 13.000 Quadratmetern. Das haben wir jetzt bewusst auch in das Reel oder in das Video nicht mit reingepackt, weil mir so ein bisschen dieses größte, beste, schnellste, wie auch immer Thema, was auf Social Media da immer gespielt wird, das nervt mich so ein bisschen. Mhm. Am Ende einfach mal machen und dann halt weitergucken. So. Mhm. Und deswegen, jetzt habt ihr gesehen, wo die Reise hingeht. Und in den nächsten Tagen dann mehr Informationen, werden auch sehr wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Wochen schon mit dem Vorverkauf für nächstes Jahr starten, dass die Leute wirklich auch die Möglichkeit haben, sich lange darauf vorzubereiten, sich zu überlegen, will ich dabei sein oder nicht. Vom Verhältnis, bevor die Frage gleich kommt, Frankfurt versus Düsseldorf ist die Halle 8b, wer sich das anschauen möchte online, kann man auch einfach googeln, ist ein Stückchen größer als Frankfurt, also knappe 5.000 Quadratmeter noch mal größer als die Fläche, die wir jetzt in Frankfurt hatten. Jetzt wächst Frankfurt natürlich um die doppelte Fläche. In Summe ist Frankfurt dann größer, aber Düsseldorf liegt dazwischen quasi. Und ja, es gibt auch eine HCC-Ecke. Wir haben genug Platz, weil ich gerade die Frage hier mit einem Auge erkenne. Nein, aber das ist genau der Punkt. Wir haben natürlich in Düsseldorf eine ganz andere Situation für die Zukunft, Dinge zu machen, Dinge auszuprobieren. Und wir haben so viele spannende Sachen auf dem Tisch. Wir werden auch, weil die Frage kam auch, machen wir noch mehr? Was ist noch geplant? Wir werden definitiv nächstes Jahr, auch Mitte des Jahres, noch was Kleineres in Düsseldorf machen, zu einem ganz anderen Thema, was aber auch super spannend ist, News dazu, aber zu einem späteren Zeitpunkt, weil das alles noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber wir haben momentan oder jetzt aktuell auch die Kapazitäten, uns mit weiteren Ideen, Themen, Potenzialen, wie auch immer, auseinanderzusetzen. Und der erste Move ist jetzt der Umzug. Messe Düsseldorf, super Team vor Ort. Die haben richtig Bock, sind natürlich auch total gehypt, weil sie das Thema überhaupt nicht verstehen. Waren aber auch inkognito zu Besuch in Frankfurt. Also haben sich auch, das kann man auch nicht immer erwarten. Die sind halt wirklich getravelt auf den Sonntag und haben sich angeschaut, was wir in Frankfurt machen. Und genauso stellen wir uns eigentlich eine Partnerschaft auch vor. Ne? Ja. Ich meine, das ist ein Projekt für die nächsten Jahre und bei dem Wachstum erfordert das natürlich auch eine vernünftige Planung. Und ich glaube, mit der Messe Düsseldorf haben wir da ein sehr, sehr gutes Zuhause gefunden. Und da könnt ihr gespannt sein. Man sieht man ja auf den Bildern unschwer. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, also hast du es auch eben nochmal gesagt. Ich war jetzt selber noch nie in der Messe Düsseldorf. Ich war nur dabei, hatten wir eben gesagt, bei diesem Football-Event, was daneben war. Aber ich glaube, die Infrastruktur, ne, du hast gesagt, eine Bahn hält direkt davor, Parkplätze ohne also Ende direkt.
Mit der Straßenbahn eigentlich genau reinfahren. Man steigt aus der Straßenbahn aus. Es ist quasi direkt neben der Merkur-Spielarena, wo auch Fortuna Düsseldorf zu Hause ist und läuft. Fährt einfach nur die Rolltreppe hoch und ist in der Venue. Und wir werden auch in Düsseldorf in der Messe das dann so gestalten, dass der Besuchereingang entkoppelt ist von den Ausstellern oder Partnern, je nachdem. Und da gibt es tausende Parkplätze 10 Meter vom Eingangstor entfernt. Also wir sind dann jetzt auf einem Level, wo halt auch, ich habe es vorhin irgendwo bei Insta auch gesehen, das Thema Parksituation und auch Einlasssituation nochmal auf einem anderen Level sein wird, als das jetzt auch in der Mitsubishi Electric Hall möglich war. Trotzdem werden wir in der Mitsubishi dieses Jahr auch nochmal das Ganze ein bisschen anders gestalten. Wir sind gerade in der Planung so, dass auf dem Vorplatz vor der Halle ein eigenes Akkreditierungszelt gebaut wird, um dieser ganzen Menschenmenge auch in der Form des Anspruchs, wie wir ihn haben, auch gerecht zu werden. Wir haben da zwar die Akkreditierungscounter, die Leute, die letztes Jahr da waren, die kennen die. Das ist aber nicht die optimale Lösung, das wissen wir auch. Und deswegen bauen wir jetzt einfach auf dem Parkplatz noch was hin, wo wir dann die Akkreditierung abfrühstücken mit einer vernünftigen Linienführung und auch auf einem ganz anderen Level, weil wir sagen, wir wollen uns da ja auch vernünftig von der Venue verabschieden. Ist ja auch ganz normal, so macht man das ja auch. Ja. Und das ist ja auch ein Learning aus dem letzten Jahr, dass einfach die nicht die Menschenmenge in Summe, sondern die Tatsache, dass die Menschen alle auf einmal kommen, das war in Frankfurt ja auch so, dann haben wir das aber wunderbar gelöst, machen wir, trotz dass die Infrastruktur in Düsseldorf nicht da ist, machen wir das so, dass das dieses Jahr da auch reibungslos läuft. Ja. Das ist auch für Andi und auch mir extrem wichtig.
Das ehrt euch auch, also das ist echt krass so, ne? Also ich meine, das sage ich jetzt nicht, weil du heute mein Kobo-Host bist, sondern das sage ich dir auch immer mal wieder und ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, wie viel Energie und Kraft ihr in genau so ein Thema, was du gerade hast, ihr baut extra ein Zelt, damit der Einlass besser funktioniert. Das ist halt alles so auch nicht selbstverständlich und man merkt eben, eine Matrix schreibt schon, wie professionell das Ganze einfach inzwischen auch ist. Das ist Wahnsinn. Deswegen da auch nochmal dickes Dank und Lob an euch, wie viel Energie und Ideen und Learnings ihr dann da auch immer reinsteckt. Und auch krass, dass ihr jetzt nächstes Jahr plant. Ne? Also wir hatten eben gesprochen, ihr plant jetzt einfach oder ihr habt jetzt announced Dezember 2027, Leute. Also vorher wurden Shows in 3 Monaten vorher angekündigt. Ihr wisst schon jetzt, was ihr nächsten Dezember mit eurem Weihnachtsgeld macht, sozusagen.
Ja, die Dates stehen ja wirklich schon bis 2029. Also an der Stelle können wir natürlich auch sagen, auch wenn es auf der Webseite vermutlich noch nicht ganz klar ist, aber wir bleiben in Frankfurt da, wo wir sind und wir bleiben in Düsseldorf auch bis 2029 jetzt genau da. Immer mit dem Potenzial, noch rechts oder links Fläche dazuzunehmen, aber der Standort bleibt der gleiche und somit auch das Team vor Ort. Und das macht es natürlich auch einfacher, dann im Detail gewisse Dinge zu optimieren. So, also nur, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es ist ja, und du weißt das ja selber noch von dir, wenn du einmal eine Show gemacht hast in der Venue und du gehst ein zweites Mal da rein, dann lässt du natürlich die Learnings einfließen, weißt, wie die Abläufe sind, weißt ganz genau, wie das Team vor Ort funktioniert. Aber wir sind jetzt in 3 Jahren 4-mal umgezogen, plus neue Location, plus neue Stadt, plus. Unser Ziel ist natürlich auch irgendwann mal anzukommen. Wir waren aber von Anfang an realistisch und haben ganz klar gesagt, wir gehen jetzt nicht mit der Brechstange da dran, sondern wir wachsen so, wie es am Ende des Tages der Markt hergibt. So, und wenn man sich den Markt anschaut, und den gucken wir uns ja gleich noch auf ein paar Themen auch an, dann spiegelt es das ja auch wieder und deswegen können wir diese Schritte halt auch ruhigen Gewissens machen, weil wir am Ende aber auch mit Taschenrechner umgehen können. Das ist halt einfach so das Ding.
Ja. Ja, Kickersat schreibt auch nochmal Planung, Ausführung, stetige Verbesserung. Das ist Card Madness ist da die Benchmark. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Auch Kirsche schreibt, sie findet es gut, dass die Thema Parkplatz da nochmal mit aufgenommen worden ist. Vielleicht so, also vielen Dank auch für die Infos. Wie gesagt, 2 Wochen hast du, glaube ich, gesagt, lohnt es sich mal in den Shop reinzugucken. Ihr werdet es natürlich.
Wir sind gerade am Hallenplan schon dran. Es wird vom Setup ähnlich sein wie in Frankfurt auch, weil das hat sich einfach bewährt. Sind uns noch nicht ganz klar, ob wir die Blöcke wieder, also wir geben ja immer eine Empfehlung, also welche Form von Sammler sich welchen Tisch in welchem Block eigentlich sichern sollte. Wir sehen aber trotzdem, dass den Leuten das anscheinend, auch wenn sie immer alle schreien und sagen, splittet doch bitte Pokémon und Sport, wir wollen die Community nicht auseinanderreißen, wir geben aber trotzdem eine Empfehlung, es hält sich aber trotzdem keiner dran. So. Also es ist wieder so, viel drüber geredet, am Ende keinen Impact hätten wir uns sparen können. Aber also das sind so Themen, die wir gerade diskutieren.
Hast du eine Idee, warum denen? Ist es denen egal, meinst du, oder was meinst du?
Ich weiß es nicht. Am Ende, das ist ja auch Feedback, auf das wir versuchen oder ja regelmäßig versuchen zu schauen natürlich auch. Und war auch wieder Feedback, wenn wir so eine Survey gemacht nach Frankfurt, wo wir wirklich jeden angeschrieben haben, mit der Bitte, sich 3 Minuten zu nehmen, um mal kurz ein paar Häkchen in Form einer Bewertung zu machen. Und diese Thematik, dass wir in den Blöcken Empfehlungen geben, ob sie TCG oder Sport sind, das kam aus vielen Ecken, aber eingehalten wird im Shop trotzdem nicht. Weil die Leute müssen ja angeben, was sammle ich, und wir matchen das natürlich. Wenn einer angibt, ich sammle TCG oder ich sammle Pokémon von mir aus und sitze dann im Sportblock, stelle ich mir die Frage, okay, wofür machen wir das denn? Und das sind so Themen, sind Kleinigkeiten, die kriegt am Ende da draußen noch keiner mit. Aber wir stellen uns natürlich gerade genau diese Fragen und überlegen, macht das so Sinn? Machen wir das einfach free for all? Weil wir wollen halt, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Tischbesitzer, wenn er es anders sieht, was ja auch okay ist, aber wir wollen eigentlich diesen Flow von, natürlich gibt es mal einen Tisch, wo es Pokémon-Karten gibt, neben dem Sporttisch, wollen wir eigentlich nicht auseinanderreißen, weil das macht es ja auch aus. Ja. So, weil am Ende, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, ich komme aus der Sportecke, natürlich habe ich mittlerweile ein, zwei Pokémon-Karten. So, ne?
Bestätigt genau, auch
so. Der Mix macht, so sehen wir das eigentlich auch. Ne? Wir versuchen immer auf Feedback einzugehen, aber wenn wir dann das Feedback umsetzen und wir merken, okay, hätten wir uns sparen können, dann lassen wir es einfach.
Genau, ja, und ich habe ja, also ob ich jetzt an den Tisch, kann immer noch an den Tischen vorbeilaufen, wenn es mich nicht interessiert. Ja. Also Zeit ist genug da.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser FOMO-Effekt, dass die Leute dann Angst haben, dass an der anderen Ecke vielleicht irgendwo noch ein Pokémon-Tisch sein könnte, den ich nicht gesehen habe, und vielleicht genau da was liegt, was ich gerade suche. Das ist aber ein anderes Thema dann. Ja, dann, keine Ahnung.
Ja, es kann durchaus sein. Alex schreibt gerade, ich würde gerne neben Markus platzieren. Du kannst auf mir platziert werden, lieber Alex. Lieber. Kirsche, könnte daran liegen, dass man einen Tisch bis jetzt immer am selben Tag der letzten Messe zum Start der Messe morgens buchen musste und danach 10 Minuten später ausverkauft war. Also der Promo-Effekt von dem Sinne, dass man keinen Tisch bekommt, dass man einfach schnell einfach.
Das haben in Frankfurt ja jetzt auch gelöst. Also das war ja eine Riesendiskussion schon wieder online, wo die Leute wieder gesagt haben, wir kriegen keine Tische. Wir wussten zu dem Zeitpunkt ja, dass da nochmal schmale, ich glaube, es waren 240 private Sammlertische, die wir nochmal hinterher geschoben haben. Das war zu dem Moment klar, und wir werden in Zukunft, also ihr seht das jetzt auch an Düsseldorf, die Tische und die Tickets für Düsseldorf werden ja schon vor dem Date dieses Jahr online gehen. Also gibt es diese Diskussion auch in Zukunft gar nicht mehr, weil wir jetzt halt auch Planungssicherheit haben. Manchmal ergeben sich Location-Wechsel oder Tischplanänderungen ja auch kurzfristig. Das ist immer alles nicht so einfach. Ne? Aber das wird dann in Zukunft anders laufen.
Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, das ist auch eine gute Zeit. Also wie gesagt, man hat vielleicht den einen oder anderen Euro mehr im Dezember vielleicht nochmal zur Verfügung, wenn da noch was von den Weihnachtsgeschenken abfällt für die Card Show. Deswegen ist es auch ein guter Zeitpunkt, eine schöne Zeit. Generell finde ich immer vorweihnachtliche Zeit dann in
mit Karten. Also das ist ja für alle gut. Ne? Teilweise, es scheint ja noch Firmen zu geben, die sowas wie Weihnachtsgeld bezahlen. so sind auch alle glücklich. Ne? Der Sammler hat Geld zum Einkaufen, der Shop verdient Geld. Das ist ja ein Rädchen, was sich dreht. Und wenn das in so einem Monat dann ineinander greift, das war immer unser Lieblingsdate, weil wir im ersten Jahr Card Madness im Castello damals noch ja auch im Dezember waren. Und das war Weltklasse. Und deswegen wollten wir dahin auch zurück. In der Mitsubishi Electric Hall gibt es aber im Dezember keine Termine. Deswegen.
Eine Frage noch von Zausi. Sind Frankfurt-Tische mittlerweile alle ausverkauft, ist die Frage.
Private Sammlertische waren immer innerhalb von 24 bis 48 Stunden weg, also auch die wir nachgeschoben haben. Wir haben aber bewusst noch eine ganze Rutsche gewerbliche Tische, die verfügbar sind. Ich glaube, das sind, müsstet mich jetzt erschlagen, der Andi weiß es, ich weiß es nicht. Lass es 150 sein aus dem Bauch raus. Aber mit einem Jahr Vorlauf wissen wir, dass die auch weggehen, weil wir auch jeden Tag Anfragen zu gewerblichen Flächen und Co. bekommen. Deswegen ist das bewusst so ausgelegt, dass gerade die Händler auch zu späterem Zeitpunkt, wenn sie jetzt zum Beispiel noch nicht in die Zukunft schauen können, was ja keiner von uns kann, dass sie da auch immer noch die Möglichkeit haben, sich später einzuchecken. Das ist auch gut so. Also es nervt uns ja selber, dass wenn die Leute auf unsere Webseite gehen und sehen, okay, gibt keine Tische. So, jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, wenn man irgendwie gewerblich handelt, hinten raus nochmal was zu abzugreifen. Und am Ende glaube ich, das ist das zumindest, was wir hören, dass für Frankfurt nächstes Jahr jetzt auch mal alle privaten Sammler zufriedengestellt sind, weil das sind in Summe, also wir reden in Frankfurt jetzt über 1850 Tische oder so. Also das ist halt
Wahnsinn.
Reicht dann auch erstmal, finde ich. Wir wissen noch gar nicht, wo wir die herbekommen, in der gleichen Größe. Müssen wir uns später mit beschäftigen. Das war dieses Jahr schon ein Thema, aber ja.
Verrückt. Ja, Vielen, vielen Dank, Sebi, erstmal nochmal für ein paar Informationen. Wenn du noch was loswerden willst, natürlich gerne. Ansonsten freuen wir uns auf die Informationen, die da noch kommen oder die anderen Events, wo du ja schon mal angeteasert hast. Da kommt noch ein bisschen mehr. Also es wird, glaube ich, nicht langweilig, dank euch. Vielen, vielen Dank da nochmal fürs Teilen. Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank.
Du hast aber, um mal bei dem Thema zu bleiben, du warst ja auch beim der Eröffnung vom Fanatic Store in München, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das war, glaube ich, kurz davor warst du bei uns hier im Podcast und dann hast du gesagt, am Wochenende fahre ich nach München und bin dabei. Ich glaube, genau. Seitdem haben wir auch nicht gequatscht, deswegen ist vielleicht nochmal aus erster Hand nochmal dein Eindruck von dem Store in München. Wie war's oder wie findest du den Store?
Wenn ich spoilern darf, weil ich natürlich weiß, wie es da auch weitergeht, weil es ja eigentlich nur ein Pop-Up-Store ist. Aber ich glaube, damit habe ich jetzt schon zu viel gesagt. Der Rest kann sich selber denken. Nein, also der Store ist natürlich cool. Der ist mitten in der Stadt relativ zentral. Ist cool gemacht, hat auch zwei Etagen plus noch eine kleine Eventfläche. Ich glaube, heute war der Loda, war glaube ich da.
Wenn ich das oder gestern erinnere. Oder so, ja. Oder gestern,
irgendwie so. Also die wollen natürlich auch perspektivisch das Thema FC Bayern München da spielen, was ja auch total Sinn macht. Also da sind auch noch weitere Sachen geplant. Der Store hat, für die in der Nähe sind oder mal vorbeischauen wollen, wirklich alles an Produkt. Also jedes Tops-Produkt, was es gerade gibt, seht ihr auch da in Vitrinen stehen. Die Preise variieren natürlich je nach Marktlage. Also wer jetzt die Erwartungshaltung hat, dass da irgendwie, keine Ahnung, eine Tops Cosmic irgendwie NBA-Box oder was auch immer zu Retailpreis im Regal steht, bitte nicht mit dieser Erwartungshaltung dahin fahren. Die passen die Preise natürlich an die jeweiligen Wellen auch an, was ja auch ganz klar ist. Was ich ein bisschen, das haben wir vor Ort auch diskutiert, erschreckend fand, und da musste ich so an diesen Hype der Swatch oder mal PQ auch denken. Es gab natürlich eine Schlange vor dem Store. Wir hatten die Möglichkeit, 2 Stunden eher drin zu sein und auch einzukaufen, was echt cool war. Also es hat Tops dann quasi so für uns mit uns umgesetzt. Das war echt cool. Aber draußen ging es leider natürlich nur um Value, StockX, Reed, also das Secondary Market und Co. Also alle Leute, die da in der Schlange standen, würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass sie da waren, weil sie Hobbyfanatiker sind, sondern eher, weil sie auf der Welle mitsurfen. Und das ist natürlich was, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Da bin ich jetzt, da kannst du nichts gegen machen, ja, aber ich bin einfach kein Fan davon. Aber die Leute sind natürlich nicht dumm und sehen auch, was da Phase ist. Und deswegen ist es natürlich schön, dass die Leute, die dann, keine Ahnung, wie viele Stunden davor gewartet haben, dann nicht da reingehen konnten, um 30 Sekunden später die Box für einen Double Price irgendwo hin zu flippen. Das war nicht möglich. Und das hat Tops dann in dem Moment natürlich auch strategisch gut gemacht.
Weil? Das fand ich möglich, weil?
Weil die Preise im Shop nicht günstiger waren, so, als du sie hättest irgendwo online kaufen können.
Ja, ja. Deswegen fand ich wir hatten in den letzten Monaten immer mal so ein paar Ideen von diversen Shops. Ich meine, das ist jetzt Fanatics vielleicht nochmal was anderes, aber was weiß ich, dass du so eine Box kaufst, aber die Folie entfernst, ne? Dass du nicht die Möglichkeit hast, das eigentlich zum Originalpreis nochmal zu verkaufen. Ja, da waren schon ein paar Ideen dabei und vielleicht gibt's da noch mehr Ideen, ne? Also.
Ja, was ich heute gesehen habe, jetzt macht ja der Store in Paris noch auf, ne? Das kam heute, glaube ich, noch oder gestern, ich weiß gar nicht, aber da macht ja auch noch einer auf. Und ja, ich finde gut, dass sie es mit Inhalt bespielen, ne? Also jetzt Trading Night Thema, Signing Sessions hin und her, aber davon lebt das Thema natürlich auch.
Ja.
Und man munkelt natürlich auch, dass München jetzt nicht unbedingt nur ein Pop-up bleiben wird, aber es wird die Zukunft dann.
Genau, ich glaube, das haben sie aber auch ehrlicherweise schon offiziell gemacht. Ich glaube, es irgendwo stand das da nebendran. Oder Alex hat es, glaube ich, auch schon geteasert letzte Woche oder vorletzte Woche, dass schon am Start ist. Nee, Alexa war es nicht, sondern Alex war es. Genau, ich hatte nämlich gerade die aufgemacht, für die, die es nicht sehen, 11.6. ist dort nämlich eine Trade Night in dem Pop-Up-Store. Das heißt, jetzt am Wochenende, nee, nicht Wochenende, ist übermorgen, ist kein Wochenende, ist auch kein Feiertag, oder? Ist das unter der Woche eine Trade Night? Donnerstag. München weiß man nie, da sind immer noch mal 1-2 Feiertage mehr, deswegen habe ich gerade überlegt. Aber nee, ich glaube, es ist keiner, aber es ist am Donnerstag, jetzt übermorgen in München, wer da in der Ecke ist, schaut doch mal da vorbei. Da geht's auf jeden Fall. Gibt es eine Trade Night. Was auch nicht mehr so weit weg ist, startet ja jetzt, wir sind in der WM-Woche. Bist du im Hype, Sebi?
Absolut nicht, aber ich gebe mir Mühe. Nein, also ich bin ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht in der Fußballwelt unterwegs bin. Ich gucke gerne Länderspiele und ich reg mich auch gerne bei Deutschland auf, obwohl ich gar nicht das Recht dazu habe. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auf das Event als solches. Gerade hier, und das kommt ja jetzt das nächste Thema, haben sie natürlich einen Zeitpunkt gegriffen, der auch strategisch sehr sinnvoll ist.
Ja, genau. Also wir kommen gleich nochmal zur WM, da kommt gleich ein, zwei Themen nochmal, aber genau, ich wollte den Übergang zum Fanatics Fest in New York City noch finden, weil der findet eben genau zu diesem wunderbaren Zeitpunkt, 16. Juli bis 19. Juli statt. Auch die Webseite sieht inzwischen halt schon ziemlich geil aus, also haben sie echt schon ein bisschen Gas gegeben und tatsächlich nach und nach wurden auch immer mal wieder Gäste, damit trumpfen sie natürlich sehr, sehr stark auf diesem Event.
Ist neu dazugekommen, haben sie, glaube ich, heute announced.
Das genau.
Ist das erste Mal, dass Spieler auch mit da ist. Ich meine, gut, die haben auch ohne Ende Tennisprodukt, keine Ahnung, wie der Absatz da ist, aber wenn man sich die Gästeliste da anschaut, ja, müssen wir mal zusammenrechnen. keine Ahnung, wer da wen gerne mag und wie dann da die Gagen ausfallen, aber das ist natürlich die Weltelite des Sports.
Halt. Das ist Wahnsinn. Das
ist, und des Entertainments, also nicht nur Sport, sondern halt auch Entertainment.
Ja. Das ist verrückt. Also wirklich aus allen Sportarten, großen Sportarten. Was so ein bisschen fehlt, logischerweise natürlich, ist, gut, wir haben hier Roberto Carlos.
Sollte nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon wieder spoiler, also ich habe von einem englischen Superstar gehört, der da auftauchen soll. Ich weiß nicht, ob das confirmed ist oder ob das public ist.
Ich guck gerade mal, ob hier noch einer steht, den man
weiß nicht, aber ich habe David Beckham gehört.
Ja, das wäre jetzt auch nicht so weit weg, ne?
Würde ja Sinn machen.
Ja, würde
Sinn machen. Ob das so ist.
Ja. Aber ja, Football, Basketball, wie du schon sagst, JC, WWE, also wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und da kann man sich ja hier Tickets diverse schon kaufen, um dort Fotos zu machen. Ihr seid nicht da oder ihr wart, glaube ich, schon da einmal letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Ja. Ich war bei dem allerersten Fanatics-Fest war ich da, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was die da machen. Und der Name trifft es ja auch schon auf den Kopf. Es ist ja wirklich eher ein Festival, als dass man die Erwartungshaltung haben darf, dass das eine Cardshow ist. Es ist ein Festival. Ne? Jede amerikanische Marke oder Sportmarke der Welt hat da einen Stand. Das ist alles geil. Also wirklich, das ist, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich glaube, da muss man jetzt nicht jedes Jahr hin. Also wir fliegen ja so wie viele von uns hier nach Chicago. Mhm. Wir haben kurz überlegt, ob wir das miteinander kombinieren und dann dazwischen noch irgendwo uns eine coole Zeit machen. Auch nicht verkehrt, aber das ist halt schon, also Fanatics Fest, wer nach einer Cardshow gestresst ist im Kopf, der braucht zum Fanatics Fest nicht fahren, weil das ist nochmal ein anderes Penetrationslevel. In einer Halle, die 5 Grad hat. Also in Amerika gibt es Hallen, da ist wirklich Gefrierzustand. Ich bin mit Pullover und langer Hose rumgelaufen 2 Tage.
Echt? Okay.
Ja, das ist geisteskrank.
Berichts da besser vielleicht auf diversen
Kreisen. Das ist Fakt. Die Halle, also das Javits Center ist Weltklasse, ist ja mitten in Manhattan. Das ist schon cool. Aber ich glaube nicht, dass man jedes Jahr hin muss. Es sei denn, man ist wirklich... Und Michael Rubin hat ja das Thema Netzwerk im Sport auch durchgespielt. Das sind ja alles Buddies von ihm, die du da auf der Liste siehst. Und das ist halt krass. So, weil bezahlen kannst du die Jungs nicht. Also klar, hier unser FIFA-Präsident wird part of the deal in 5 Jahren sein, dass der dann da vorbeischaut. Ich habe auch gehört, dass die da eine eigene Stage von der FIFA haben.
Ja.
Verrückt, aber ist doch cool.
Ja. So. Sau stark auf jeden Fall. Kann ja mal einer sagen, falls er hinfährt oder jemanden kennt, der hinfährt, würde uns natürlich auch aus erster Hand interessieren, wie es dann dort war. Die Personen sind damit herzlich eingeladen, da auch hier exklusiv dann auch nochmal was zu berichten. Würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Aber ja, genau, Djokovic auch dabei jetzt.
Fun Fact, es gibt 100 Meter Luftlinie vom Javits Center, gibt es ein Hotel von Cristiano Ronaldo.
Was ihm gehört, oder was? Ja. Wild. Okay, wie heißt die Kette auch so? Cristiano Ronaldo?
Da ist irgendwo CR7 mit dem Namen eingebaut und das ganze Ding ist voll mit seinen Fußbällen und Trikots und hin und her. Okay. Der ist da, glaube ich, mit investiert, aber steht jetzt nicht irgendwas mit Ronaldo draußen dran. Ich habe tatsächlich selber da geschlafen, das war aber jetzt auch kein Luxushotel, bevor wieder komische Ideen hier aufkommen. Das ist ein Standard, also ist ein guter Standard und war auch absolut bezahlbar, deswegen weiß ich, dass es das da gibt, weil wir sind da eingecheckt und wussten selber nicht. Wir haben uns dann gefragt, was ist denn hier los, warum sind hier überall CR7 und, ne? Ja.
Sehr gut. Ja, spannend. Also, wie gesagt, falls jemand hinfährt, sehr gerne Bescheid geben. Für Markus kommt dann Post bei, schreibt Kirsche, habe ich mich geoutet letztens, dass ich als kleiner Teenager diverse Fanbriefe an Post Spice geschrieben habe. Wenn sie gekommen wäre, wäre das natürlich nochmal, hätte ich es dann überlegt, vielleicht doch Zeiten zu fliegen. Genau. Das erstmal zu den Shows, Straight Nights der Welt. Kommen wir so ein bisschen in die Themen rein, die da anstehen. Wie gesagt, WM verfolgt uns noch so ein bisschen. Aber was ja auch gerade ganz aktuell ist, bevor jetzt die WM am Donnerstagabend um 9 Uhr startet, ist die NBA Finals. Das verfolgst du schon ein bisschen intensiver, Sebi, so wie ich dich kenne.
Ich bin tatsächlich die eine oder andere Nacht wach geblieben. Letzte Nacht natürlich nicht, weil ich mir gedacht habe, alles klar, das Ding ist durch. Weil also jeder, der die ersten zwei Spiele gesehen hat, wissentlich, dass die Spurs dann in den Madison Square Garden fahren. Also ich persönlich habe mit allem gerechnet, aber nicht, und es war ja wirklich sehr knapp am Ende, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die auch nur einen einzigen Fuß auf den Boden bekommen im Square Garden. So, ja. Umso krasser, und ich mich heute Morgen wieder so geärgert, ich war wieder so dumm und habe Instagram angemacht, obwohl ich es mir eigentlich im Review anschauen wollte. Und schwupp, die erste Story war natürlich das Thema, und da hatte ich dann schon wieder schlechte Laune. Aber ich werde auf jeden Fall morgen Nacht werde ich auf jeden Fall schauen, weil ja. Dann geht's um die Wurst. Und dann bin ich gespannt, ob sie das zweimal in Folge auch hinbekommen. Ja. Aber es ist halt, Animatrix schreibt's ja gerade, so stelle ich mir halt auch Finals vor. Also ich war die ersten beiden Spiele war ich echt schlecht gelaunt, weil ich bin schon ein bekennender Wemby-Fan so ein bisschen. Das war echt low. Also auch das zweite Spiel in San Antonio war echt Mülltonne. Ich glaube aber auch, wenn das Team sehr, sehr jung ist, sind die trotzdem so kreativ und auch eine geile Truppe, dass die das schon schaffen können. Aber das hängt halt leider immer viel mit der Galionsfigur zusammen. Und wenn Wemby nicht on point ist, dann gibt es das Ergebnis auch nicht so, wie es passt. Und das ist halt immer, ne, wenn das hast du ja in vielen Top-Teams, wenn der gehypteste Player nicht performt das ganze Team nicht. Das ist eigentlich ein Phänomen. Deswegen bin ich gespannt, wie es in Zukunft weitergeht.
Es verteilt sich bei New York halt so ein bisschen, glaube ich, da ganz gut. Ne? Da hast du schon auch natürlich ein paar, die ein bisschen hervorstechen, aber ich glaube, da hängt es nicht nur, sage ich mal, ausschließlich an einer Person. Ich bin natürlich Team New York als großer New York-Fan. Habe mich sehr gefreut, habe es gestern auch gesehen, beziehungsweise nur die Zusammenfassung auch gesehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend jetzt.
Hast du mal gesehen und auch gelesen, was eigentlich in New York los war gestern?
Ja, ja.
Also es hat ja Alcatraz-Vibes, wie die das Ding eingekesselt haben. Ich meine, gut, nur ohne jetzt mich politisch hier zu engagieren, aber natürlich, weil deren Oberhaupt halt auch da zu Gast war. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja verrückt, so was da abgeht in der Stadt. Ich glaube, falls die Knicks das gewinnen, ich weiß gar nicht, was in der Stadt passiert.
Ja, so. Das ist Wahnsinn. Ich war ja ein, zwei Mal im Garden, auch, aber es war jetzt nicht natürlich in der Final, aber es waren schon spannende Spiele und auch da ging es auch so ein bisschen um was. Und da hat man schon gespürt, diese Stadt ist halt so krass fanatisch, weil es halt auch lang her ist, dass irgendein New Yorker Team mal wirklich was gewinnt. Ob's, also beim Football sowieso nicht, ne, aber nix ist dann noch mal was anderes und natürlich viel Tradition, die da auch mitspielt. Und da sind schon sehr fanatische Fans. Hobbytüte schreibt gerade, nach den Ausschreitungen in New York ist die Stimmung krass geschiftet. Ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel von Ausschreitungen mitbekommen. Vielleicht kannst du kurz mal reinschreiben, was du meinst, aber die Fans sind krass fanatisch, also auch im Garden, ne, wenn du siehst, das ist schon, der würde, wäre schon mal gerne unten und würde das so miterleben. Ich glaube, das kann ich animieren als Spieler, als Gegner, aber auch ein bisschen einschüchtern, je nachdem, so, ich glaube beides.
Ich habe gesehen, King of Cards, zweite Reihe hat er gesessen.
Ach komm, echt?
Ja, hat dann irgendwie auch noch eine Geschichte zu einer Wemby-Karte irgendwie erzählt und wäre eingeladen gewesen, weil das war irgendwie Part of irgendeinem Trade, den er mal mit einer Wemby-Karte gemacht hat. Und der Typ hat gesagt, mit dem er den Trade gemacht hat, wenn die Spurs in die Finals kommen gegen die Knicks, dann gehen wir zum Spiel. Also coole Geschichte. Und ich habe gesehen, dass Spike Lee ist ja, ich glaube, der größte Knicks-Fan auf diesem Planeten, mit einem Trikot da war, was vom Papst unterschrieben war.
Okay.
Auch verrückt.
Ne? Also, das ist sehr
richtig crazy. Ja, 50k. Genau, hat das auch anscheinend gelesen. Genau so war es.
Ja. Ja, genau. Ja, anscheinend wurden ein paar Leute festgenommen, Angriffe auf den Spurs-Bus und auf die Fans. Ja, also, wie gesagt, das kann ich mir schon vorstellen. Es war schon sehr wild. Ich habe auch irgendwie von einem, habe ich gesehen, der mit dem Spurs-Tricky durch die Stadt ist, der hat jetzt auch nicht so viel Spaß gehabt, habe ich jetzt gelesen. Das ist
weggerannt, ne? Ich glaube, das habe ich auch gesehen.
Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und haben wir auf jeden Fall im Auge. Um den Übergang zu ein bisschen bekommen, wir haben eigentlich auch letzte Woche schon ausführlich berichtet über die Rekorde und ich wollte es jetzt gerade nochmal in der Grafik zeigen. Du bist großer Wemby-Fan und wirst das wissen. Hast hoffentlich und hast sehr wahrscheinlich auch die ein oder andere Wemby-Karte bei dir zu Hause liegen und freust dich vielleicht ein bisschen darüber. Der Cardletter-Index, wenn man den mal sich anguckt über 3 Monate oder speziell jetzt mal über 2 Wochen, sieht man, der ist schon sehr steigend, speziell jetzt nach dem 30. Mai, also seit gut über einer Woche, sind die Transaktionen.
Ja, gegen OKC vermutlich eingetütet, ne? Und jetzt siehst du natürlich die Auswirkungen der Schwankungen in den Games halt, ne? Das ist
ja
krass.
Ja, aber ja, wenn man so guckt, ne, ab alles vorm 21. Mai, war okay, war alles hier bei Index 700 und dann ging's rapide am 22. Mai hoch auf 1200, jetzt dann nochmal gestiegen auf 1300 und da hält sich das Ganze jetzt auch sehr stabil. Auch der Volumen ist natürlich mal mehr, mal weniger, aber auch da hatten wir Peaks, hatten wir auch schon berichtet, wie viel nach irgendeinem Spiel gegen OKC, wo irgendwie 6000 Transaktionen nur auf eBay an einem Tag waren. Also das ist schon krass, was da momentan los ist, auf jeden Fall, mit den Wemby-Karten. Die Black 101, genau, haben wir drüber gesprochen. Das vielleicht zum Final. Ich guck gerade mal, ob ich noch was zum Final. Ja doch, ich wollte noch einen Vergleich zeigen, weil auch so sehr spannend, weil wir hatten eben die Stars so zu verglichen, ne? Und dann Collect hat auf X einen schönen Vergleich dargestellt. Anzahl der Kartenverkäufe in den letzten 30 Tagen. Wembanyama 33.600. Jalen Brunson 1.800. Zu dem Zeitpunkt hatten die Knicks einen Vorsprung von 1-0 in der Serie. Also da sieht man schon so ein bisschen, wo die Liebe, Kartenliebe auch so ein bisschen hinfällt. Oder
ja, ich meine, das sind natürlich auch zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mit einem komplett differenzierten Standing nicht nur im Sammelbusiness, sondern auch im Sport. Ne? Also ich persönlich finde einen Jalen Brunson überhaupt nicht sympathisch. Also das spielt ja da immer mit. Also wenn ich Geld privat in etwas investiere, egal ob jetzt mit dem Ziel, da was rauszuziehen oder weil ich den Typen einfach geil finde, ist es bei Wemby, glaube ich, einfacher als bei Jalen Brunson. Ist aber nur mein Empfinden.
Ja, ne? Ja, doch, das spielt da sicherlich mit. Wobei es gestern gab ich irgendeinen Ausschnitt gesehen, wo gerade die beiden hat Wemby schön den Brunson einmal umgecheckt oder rumgerissen. Ja. Das sah auch
so weg mit dem Kopf gedrückt. Ja, das habe ich auch gesehen.
Sah auch sehr wild aus. Aber ja, klar, das spielt da auf jeden Fall auch mit. Aber ich glaube, so wenn man sich so die Story von Brunson anguckt, von Mavericks, ohne jetzt zu tief in den NBA-Talk zu verfallen, aber ne, wo er eigentlich da so ein bisschen schon als Talent gesehen wurde und jetzt die Chance hat, bei New York irgendwie einen Titel zu gewinnen, ist natürlich auch schon sehr, sehr geil. Das, was Sebi sagt, Leistung ist ja das eine, aber die Story um den Spieler ist genauso wichtig.
Das ist ja auch so, also klar, so wie du, wenn du sagst, ey, New York ist so deine Truppe, ich habe nicht ein Spiel von denen verfolgt, weil ich fühle das Team einfach nicht. So, also ich mag diese jungen Teams, wo, ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen beruflich bedingt bei mir über die letzten Jahre, so dieses Team formt sich, die wachsen zusammen, die haben Spaß zusammen, die sind emotional zusammen, die können sich auch mal anschreien, das gehört ja alles dazu. Und dadurch, dass die Spurs halt so fresh zusammengewürfelt sind und auch so, also vom Durchschnittsalter, keine Ahnung, ich weiß nicht, müssen wir mal für nächste Woche schauen, ob man das Durchschnittsalter der Teams mal irgendwo herbekommt. Ich glaube, die Spurs sind da definitiv eine der mit dem niedrigsten Durchschnittsalter in der,
ja, ja,
in der NBA. So, und das ist halt, das macht halt super Spaß zu beobachten, wie die sich gegenseitig anfeuern. Das ist halt einfach verrückt und das fühle ich einfach mehr als irgendwie so dieses, hört sich jetzt doof an, aber so diese seniorigeren Teams. Und ja, für mich sind die nächsten senioriges Team, ja, in Anführungsstrichen seniorig.
Ne? Das wäre es wahrscheinlich für mich auch. Ich glaube, ich bin ein bisschen einfach in die Stadt schon immer verliebt. Deswegen waren es dann irgendwann mal die Knicks.
Da guck
mal,
Ratsch, da schreibt 25,1 Jahre. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir auch die Knicks, was die im Durchschnittsalter haben? Jetzt bin ich mal, also die müssten ja.
Ja, ja, die sind älter. Auf jeden Fall.
Die Frage, wie alt?
Ja. Verrückt. Markus hat schon immer in Knicks-Bettwäsche geschlafen, so nämlich. 27,2, also. Okay.
Gar nicht so viel.
Ja.
Aber da ist natürlich die Bank auch mit eingerichtet. Ich kenne nicht einen Bankspieler von den Knicks. Kein Plan.
Ja. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall noch eine spannende Runde mit den beiden. Und NHL übrigens, ich will es nicht unerwähnt lassen, kriegt viel zu wenig Liebe, auch hier bei uns logischerweise, aber La Cucaracha hat es von geschrieben, auch dort sind gerade Finals, das ist heute Nacht, falls jemand sich das angucken will, ich glaube Carolina ist drin, ne? Ich weiß aber gar nicht gerade gegen wen, ehrlicherweise, aber es fällt so ein bisschen hier ein bisschen zu kurz, aber vielleicht kannst du es reinschreiben, La Cucaracha.
Im Dezember ist ein Deutschlandspiel, ne, NHL?
Ja, ich glaube, da ist es in Deutschland ein Spiel. Genau, in Düsseldorf sogar, glaube ich. Ja. Vegas führt 2-1 gegen Carolina, haben wir das der Vollständigkeit halber auch doch besprochen. So, kommen wir zur noch eine Auflösung vom letzten Mal. Alex war auch ganz interessiert. Wir hatten von der Mickey Mantle Redemption erzählt, die 2026 Top Series One. Dort war die Redemption mit in den Paketen mit drinne. Die Chance war bei 1 zu 40 Millionen Packs, dass man diese Redemption von Mickey Mantle 1952er Tops ziehen konnte. Die wurde dann gezogen, ist dann auch direkt auf Golden gelandet. Wir wussten aber bis zu dem Zeitpunkt, weil es auch nicht auf der Redemption-Karte steht, was für ein Grade die Karte hat. Jetzt ist es offiziell, es ist wohl eine PSA 5,5, die damit in die Packs, also in Anführungszeichen in die Packs reingelegt wird durch die Redemption. Das heißt, Topps hat die Karte gekauft irgendwo, hat sie dann, wie gesagt, wahllos in diese Series One reingepackt und derjenige durfte sich jetzt freuen, der die Redemption gezogen hat, darf sich jetzt sicherlich dann auch freuen. Ich glaube, die Auktion läuft noch. Ich glaube, Stand jetzt war momentan bei $70,000, sowas um den Dreh. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge, wo die dann ausgeht.
Ja, noch was, vermutlich. Ne?
Ja, also, da geht auf jeden Fall noch was. Ja. Aber ja, das wollte man noch nachreichen, weil letzte Woche wir es noch nicht wussten. Letzte Verkauf 2024, einer 5,5 war 162.000. Ja.
Kann es ja nur
mehr. Ja, gut, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dann auch sehr geile Plattform, Leute. Muss man mal gucken, wie sich das etabliert. Und zwar GTCR heißt das Ganze. Das ist Global Trading Card Registry, nennt sich das Ganze. Und die haben eine Seite ins Leben gerufen, wo man gestohlene Karten reporten kann. Das heißt, dort gibt man ein, wenn man eine Karte sucht, kauft, angeboten bekommt, kann man dann hier eingeben die Cert-Nummer, geht logischerweise dann in dem Fall auch nur bei gegradeten Karten. Und wenn die hier eingetragen ist, soll man dann hier finden können, um welche. Also ist jetzt erst nur 30 Reports drin, die Seite ist ganz frisch ins Leben gerufen. Da sind jetzt 30 drin, die gemeldet worden sind und soll mit dem Ziel eben, dass man dort gestohlene Karten hinterlegen kann. Und bei gutem Glück jemand, der sagt, mir wird jetzt eine Karte angeboten, ich suche eine Karte, gehe erstmal auf die Seite, guck, ich bin mir unsicher, ist die vielleicht als gestohlen gemeldet und könnte diese Karte checken. Steht und fällt natürlich mit der Pflege und Nutzung dieser Plattform. Siehst du da eine Chance? Also die Idee, glaube ich, finden wir grundsätzlich erstmal gut, aber
ich habe gerade so ein bisschen FBI-Vibes, finde ich eigentlich ganz geil. ich hab mich als erstes gefragt, okay, ich kann das selber nicht. Ich finde das an sich super. Es lebt natürlich immer vom Input der User, ne? Das ist ja bei Plattformen halt nun mal so. Aber ist das komplett for free?
Ja.
Also kann ich da jetzt hingehen und sagen, okay, mir ist was auch immer geklaut worden?
Ja. Das wollen sie extra machen, das haben sie auch hier reingeschrieben, GTCR is free and open to everyone, no account required to search. Wenn du was hinterlegen willst, musst du halt einen Account machen, aber der ist auch for free.
Dann das könnte aber, also wenn ich jetzt so nach, also das fehlt ja im Hobby, so, das muss sich natürlich etablieren, deswegen ist natürlich spannend zu beobachten, wo geht die Reise dahin. Das könnte für mich aber ein Thema sein, was relativ schnell geschluckt wird von einem Großen, weil das fehlt natürlich, ne?
Ja, also wir sehen es ja immer mal wieder in Instagram-Stories, ne? Oder irgendwo, wo jemand was raushaut und das verliert sich dann irgendwie natürlich, ne? Dann wird es natürlich bestmöglichst geteilt, aber dann ist es halt auch weg nach 24 Stunden. Ja. Und die Idee, wie gesagt, finde ich, also macht natürlich schon Sinn. Ist die Frage, wie man das, also wir tun natürlich unseren Beitrag heute, um zu sagen, das gibt's, nutzt es und tragt dort ein, aber es steht und fällt natürlich, mit der Nutzung, aber wie du schon, cool. Hat wirklich FBI-Vibes, die Seite ist so ein bisschen FBI-mäßig
aufgebaut. Ja, also, ne, so, hat man ein bisschen Angst, aber am Ende des Tages, also, dass es sowas gibt und das ist auch wieder so ein Thema, da hat einer mal gedacht, okay, was haben wir denn noch nicht? Und hat dann was gemacht. So, das ist ja, davon lebt das Thema ja, einfach mal Dinge auch umzusetzen und das ist cool.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, fehlt nur noch dann die nächste Sektion, um diesem FBI-Vibe so ein bisschen noch zu geben, wer die Karte gestohlen hat, sozusagen. Also dann
werden ohne noch, hochladen.
Genau, die Gesichter hochgeladen.
Spannend wäre ja auch, wenn ich jetzt da bin und ich weiß von irgendeiner gestohlenen Karte und ich sehe die irgendwo, dass man das quasi da claimen oder reporten kann. Dann hast du natürlich direkt Ebene 2.0 erreicht, ne? Das wäre vielleicht was dann für die Zukunft.
Das, aber ja, das kommt vielleicht noch. Das ist eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir noch mal kurz zurück zum Basketball. Habe ich nämlich gerade vergessen, weil die auch schon draußen sind. Aber es gab zumindest eine Summe, die wir hier noch mal raushauen. Ich glaube, 1-2 Verkäufe haben wir dann später noch mal. Aber es gibt die erste Million für Shai Gilgeous-Alexander, die verkauft worden ist. Und zwar die 25-26er Topps Chrome Gold Logo Man Autographed Relics One of One. Wurde jetzt mit Buyers Premium für 1,061 Millionen verkauft. Ist damit jetzt auch im Club der Millionenverkäufe, der gute SGA. Zu Recht, lieber Alex. Sebi, ich bin da ja nicht so tief im Basketball, wie du das, glaube ich, bist, aber.
Ja, also ich finde Shai schon cool. Also ich habe von dem auch ein gesigntes Trikot hier hängen, hängt lustigerweise direkt neben Wemby. Das ist der Funfact dazu. Am Ende des Tages hat er, glaube ich, gerade so eine Phase, auch auf Social Media, wo die Leute sich schon so ein bisschen über seine ich spring gern in meinen Gegner, um einen Foul zu produzieren, Vibes lustig machen. Das ist gerade so das, was ich wahrnehme. Und wenn man sich natürlich aktuell die Vergleiche anschaut zwischen, also wenn man sich jetzt die Stats anschaut, gerade der letzten 5-6 Wochen zwischen ihm und Wemby und er als Back-to-Back-MVP, ist das schon verrückt, dass Wemby ihn eigentlich in allen Belangen, jetzt lassen wir mal Blocks außen vor, weil das jetzt keine Raketenwissenschaft, dass Wemby da besser ist, aber in allen anderen Stats ist er halt auch besser als SGA. Deswegen, aber die Karte ist natürlich, ist eine der schönsten Karten, die ich von Topps aktuell kenne, auch aus dem Set. Das ist halt einfach, die ist wunderschön. Hätte ich da jetzt eine Mio für bezahlt, wenn ich sie hätte, vermutlich nicht, weil Shai einfach, der ist schon so ein bisschen Schauspieler, finde ich, auch wenn das ein geiler Spieler ist, aber er ist halt auch Schauspieler. Ne?
Okay.
Ja. Meine persönliche Meinung.
Ist mir auch nicht so sympathisch, ehrlicherweise. Aber da gibt es genügend, die ihn sympathisch finden, aber ist auch nicht so meins. Aber muss doch dazu sagen, es ist die Redemption-Card tatsächlich. Also es ist klar, welche Karte man bekommt, aber die Million ist jetzt erstmal auf die Redemption-Karte geboten worden.
Ist ja auch noch gar nicht eingelöst, nee, quasi.
Die ist noch nicht eingelöst. Nicht krass. Ist tatsächlich erst noch die Redemption-Karte, was ja auch so ist, ne? Also auch, man hat die Karte erstmal noch nicht in der Hand, aber ich glaube, das dauert jetzt ehrlicherweise auch nicht so lang, bis die dann kommt.
Da werden sie sich nicht so wie bei uns allen 6 Monate Zeit lassen, das geht vermutlich
nicht. Das glaube ich auch, ehrlicherweise. Genau, das noch abschließend zum Thema Basketball. Dann, Leute, ich habe es vorhin gesagt, wir kommen so ein bisschen in die WM-Stimmung. Also ich bin auf jeden Fall in Stimmung. Übermorgen geht's dann um 9 Uhr los. Ich glaube, Mexiko gegen Südafrika. Ist jetzt nicht das Highlight-Spiel zur Eröffnung, aber
morgen geht der Spaß schon los.
Übermorgen, Donnerstag, ja. Und Sonntag spielt Deutschland um 7 oder um 9, glaube ich, ist das erste Spiel, genau. Genau, geht jetzt los. Und der Sports Collectors Daily, die Seite, haben so ein spannende Berichte momentan. Die haben einmal, fangen sie jetzt gerade so an, zeige ich euch gleich auch nochmal, so eine Serie zu starten, jedes Team und deren Karten-Highlights so ein bisschen oder Spielerkarten-Highlights vorzustellen. Und hier haben sie eine Gesamtübersicht veröffentlicht, wo sie so ein bisschen die 14 wichtigsten Athleten zum Angucken, die man auf der Watchlist haben sollte für Trading Cards. Da sind jetzt auch Spieler dabei, ehrlicherweise, die jetzt nicht so ein Geheimnis sind. Hier wird als erstes Harry Kane mitgenannt für England. Mbappé ist jetzt auch nicht so Geheimfavorit. Lamine Jamal logischerweise. Erling Haaland ist auch mit dabei. Dembélé
ist sogar seine erste WM erst, Haaland, ja, ne?
Ich glaube tatsächlich, ja, ist seine erste WM. Ehrlicherweise, wo ich das heute mir schon angeguckt habe, dachte ich, die sind gar nicht dabei, Norwegen, dass die rausgeflogen sind. Aber in dem Fall haben sie es doch irgendwie geschafft gehabt. Musiala für Deutschland wird hier mitgenannt. Vitinha wird hier mitgenannt für Portugal. Portugal auch oft genannt als Favorit aus irgendeinem Grund, hat schon seinen Grund. Aber wäre jetzt für mich persönlich nicht der Top-Favorit für den Sieg. Dann Pedri wird auf jeden Fall noch genannt als hier Players to Watch. Olise, der Spieler von Bayern München für Frankreich.
Kenne ich sogar.
Ist auch wirklich in gute Form gewesen für Bayern und ist so ein Spieler, der hat, glaube ich, auch wenn man jetzt kartentechnisch schon sich anguckt, schon auch schon nicht so günstig mehr war, aber kann natürlich mit einer sehr, sehr, sehr guten WM auch noch mal etwas sich mehr steigern. Vinicius Junior wird hier noch genannt, Jude Bellingham für England. Saka ist noch mit dabei, hier genannt Rodri und Mo Salah für Ägypten ist ja auch noch mit am Start.
Ich glaube, was spannend, also jeder, der das Testspiel USA, also ich habe das, so muss ich mich jetzt outen, ich habe das sogar geschaut, das Spiel Deutschland gegen die USA war es, glaube ich, ne, in Chicago, jetzt vor ein paar Tagen. Ja. Da sieht man natürlich direkt, also die haben ja sowohl an der an dem Ritual der Hymne geschraubt, dass jetzt irgendwie die Ersatzspieler irgendwie mit dabei stehen und alle auch nicht mehr in der Reihe, sondern irgendwie, das kriegt jetzt so amerikanische Vibes. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
Ja.
Was ich aber eigentlich viel wilder fand, ist, dass hinterm Tor Buffets aufgebaut waren.
Ich weiß nicht, auch gesehen.
Habe ich gedacht, so alter Falter, das hat ja, also das ist jetzt ist der Fußball anscheinend auf dem besten Wege in Amerika auch anzukommen. Ja, wenn schon die Chicken Nuggets und die Chicken Wings hinterm Tor ausgestellt sind und dann die Leute sich damit, also verrückt, das habe ich noch nie gesehen.
All You Can Eat Buffet hinterm Tor habe ich auch gesehen tatsächlich. Ja. Das war sehr, sehr wild. Aber ich hast du das Spiel gesehen? Ich fand die Bildqualität, die war ganz merkwürdig. Also ich habe jetzt schon.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wollte gerade sagen, hast du immer aus der Nachbarbox die Kinder schreien hören? Das fand ich grausam. Ich habe irgendwann den Ton ausgemacht. Und also ich weiß nicht, wie sie sich das in Zukunft gedacht haben, weil das die Spiele variieren ja, glaube ich, auf den Sendern, wenn ich das richtig
gelesen
habe. Ich weiß nicht, wie es ist. Aber den Sender, der zuletzt übertragen hat, den brauche ich auf keinen Fall. Weil das ist. Also, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber das kannst du dir nicht anhören. Also auch den Co-Kommentator, der ja nicht das erste Mal in seinem Leben Co-Kommentator ist, den kannst du dir nicht anhören.
Ja.
So.
Ja,
ich fand's. Und die Tonqualität war auch, ich glaube, am Anfang hat das Bild noch, oder passte der Ton nicht zum Bild. Und dann war es eigentlich so, mein allererstes iPhone-Headset mit Kabel war besser.
So. Ja. So ging es mir mit Ton und Bild. Also ich hatte auch das Bild da wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich bin mal gespannt, wie es kommt, wie du schon sagst, ARD. Das
Spider-Cam flog immer durchs Bild. Ich weiß nicht, ob das gesehen hast. Also es war immer so.
Ja. Also eine Matrix-Zeit, ich finde die amerikanischen Vibes super. Das am Anfang, wo die Spieler einzeln vorgestellt werden, fand ich super strange. Ich finde schon gut, dass alle Spieler auf dem Platz sind, wenn die Nationalhymnen sind, weil sonst sieht man immer nur die Spieler, die dann jetzt auch die ersten 11. Aber dass zur Nationalhymne alle Spieler irgendwie da zusammenstehen, das finde ich schon ganz cool. Aber jeden einzelnen Spieler nochmal vorzustellen mit Name, fanden, glaube ich, zumindest auch ein Teil der deutschen Spieler etwas strange und sehr, sehr lange, weil es dann natürlich auch irgendwie ein bisschen dauert. Aber ja. Jeder seine Kultur, seine Rituale versucht da irgendwie was einzubauen. Ich kann mich erinnern, in Südafrika, glaube ich, hat man immer diese Vuvuzelas im Hintergrund Zuschauern gehört. Die hat man dann irgendwie so ein bisschen als Tinnitus.
Man muss ja auch offen sein für neue Kulturen oder andere Bräuche. Und in Amerika ist das Thema Sport und gerade das Intro, nenne ich es jetzt mal, halt ein anderes. Ne? Das ist halt einfach das Ding.
Wir kommen da später nochmal drauf, weil du da eine spannende Frage mitgebracht hast. Die wollen wir später mit euch nochmal gerne diskutieren. Vollständigkeitshalber hier nochmal, wie gesagt, sportscollectorsdaily.com. Die stellen jetzt nach und nach, so nennen sie Collectors Guide vor, 2024. Jetzt starten sie mit der Gruppe A, wo wirklich alle Mannschaften, eben habt ihr so die Top 14 overall. Da waren jetzt nicht so viele Überraschungen dabei, aber jetzt gehen sie dann rein in die einzelnen Gruppen. Mexiko, Südkorea, Tschechien, Südafrika, das ist jetzt die erste Gruppe, stellen dort ein paar interessante Spieler vor, die man mal so ein bisschen im Auge haben könnte. Also so eine Art Scout-Liste für Sammelkarten oder eben auch mehr. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, euch das Ganze anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, wie ich finde.
Das ist crazy.
Ja,
also das alles zu recherchieren und online zu stellen, das ist echt Arbeit.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, fand ich auch sehr, sehr cool. Dann, wo wir beim Fußball noch bleiben gerade, sehr, sehr cool, Tops hat's announced vom Champions-League-Finale, wo Paris Saint-Germain das Ding gewonnen hat, dass der Spielball aus dem Finale geht in eine Sammelkarte, Tops-Now-Karte von Ousmane Dembélé, der auch dort ein Tor geschossen hat. Sehr, sehr cool. Also ich finde es ja immer sehr geil, mal was anderes wie Trikots und was weiß ich, Hosen, aber es ist immer Spielbälle und dann auch noch vom Finale, wo man so ein bisschen auch vom
Datum. Steht da was drauf oder ist da was drauf gedruckt oder was ist das?
Ich glaube, es steht schon was drauf. Ich kann aber auch nicht erkennen, was da steht.
Okay. Ich glaube, es steht. Kommt bestimmt noch später die Story dazu.
25, also, 26 steht da.
Tops hat ja bei solchen Karten Marketing auch durchgespielt, deswegen da kommt bestimmt noch was.
Ja, fand ich aber sehr, sehr cool. Den Spielball.
Fun Fact an der Stelle beim Thema Bälle, habe ich die Tage gelesen, wenn ich im Football einen Ball fange, warum darf ich den nicht behalten?
Wenn du im Football, als Fan meinst du jetzt?
Baseball kannst du den ja einfach behalten, spielt keine Rolle. Aber im Football nicht.
Wegen dem Verkauf, oder? Das hat was mit dem Verkauf zu tun. Nee,
weil in dem Ball ein Chip ist, der die ganzen Sachen aufzeichnet. Das wusste ich auch nicht. Das ist also, wirklich krass. Ich dachte so, oh ja, macht ja total Sinn, aber wusste ich einfach nicht.
Krass.
Die Tage gelesen.
Ja. Okay, das wusste ich auch nicht. Luka Kugratsch hat es übrigens aufgelöst. Da steht Budapest 26. Dort war das Finale. Ach, krass. Macht natürlich Sinn.
Ja. Oh, Luka Kugratsch ist auf Zack heute.
Alle Antworten direkt am Liefern. Sehr gut, sehr gut. Genau. Kommen wir zu Panini. Da war es nämlich auch sehr, sehr, also die Story fand ich sehr, sehr witzig. Athletic hat darüber berichtet. Und zwar muss es da wohl so gewesen sein. Es gibt Karten aus dem Signature Series Set. Ist ein relativ neues Set. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Panini Signature Series. Und auf den Karten hinten, wir kennen ja die Rückseiten, die ich übrigens, können wir gleich auch nochmal diskutieren, früher immer sehr, sehr viel schöner fand als heute, gibt es Texte oder gab es Texte drauf auf den Spieler und stand jetzt zum Beispiel bei VG Edgecomp ein Satz wie zum Beispiel und sinngemäß der unterflackerten Hallenlichtern wie ein Thunderstorm on Roller Skates spielt er. Und das hat so ein bisschen bei dem einen oder anderen Sammler dafür gesorgt, ist das denn noch jemand, der da wirklich das geschrieben hat oder ist das mit KI formuliert gewesen? Da gab es jetzt einen Bericht, wie gesagt, auf Athletic, die wurden damit irgendwie konfrontiert mit von jemandem und die sagen, nein, nein, wir nutzen keine KI, um da den Text drauf zu schreiben.
Aber jetzt mal True Talk, glaubst du das? Ich finde es ja schon so. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein völliger Irrsinn ist. Ja? Also keine Ahnung, wie viele Millionen Karten da im Umlauf sind von was weiß ich, wie vielen Spielern. Du kannst mir nicht sagen, dass sich da einer hinsetzt und sich das aus den Fingern saugt. Niemals im Leben. Ja. Meine Meinung.
Ja, das ist wirklich wild. Also es ist auch so, ich lese mal auf Englisch kurz vor. Edgecomp is a spark in a dry grass. One moment he's harmless, the next he's racing down the floor settings, everything on fire. Also es ist, das klingt schon sehr, sehr nach. Also ich meine, man kann sie natürlich nicht nachweisen, so, was sollen sie auch anders sagen? Klar, haben wir mit KI gemacht, aber fand ich schon sehr witzig, die Story.
Also muss man überlegen, wie viele Leute da sitzen müssen und in welchem geistigen Zustand sich die befinden müssen, dass du so einen Text aus der Hüfte leierst. Also
so schon den einen oder anderen getrunken haben, Champagner. Ja.
Ich meine, Texte cool, aber auch da, ich habe mir bis heute, keine Ahnung, wenn ich 100 Karten in der Hand hatte, um mal einen Wert zu nehmen, habe ich mir vielleicht auf einer durchgelesen, was draufsteht.
Ja,
also für mich hat das jetzt keinen emotionalen Wert.
War das bei dir, ist es bei alten Karten anders? Hast du dir so die Statistiken mal angeguckt früher?
Das schon, ja. Das ist was anderes, aber ich finde, also wir haben ja, als wir die Karte für Mario Götze gemacht haben, für Frankfurt, habe ich mir ja, und da war es keine KI, da habe ich mir wirklich überlegt, was haben wir denn, was wir da hinten draufschreiben können, und habe dann einfach eine kurze Geschichte zu ihm geschrieben, die jetzt auch mehr oder weniger nicht emotional war, aber ich hatte auch keine andere Idee. Ne? Also, und das ist halt genau das Ding. Du musst den Spieler kennen, so, und wie hoch ist die Chance, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei welcher Company auch immer diesen Spieler kennt, ohne ihn googeln zu müssen, und daraus dann aus den Fakten und seinen Attributen oder Eigenarten oder was auch immer oder seinen Epic Moments dann einen Text baut, niemals im Leben.
Ja, das ist auf jeden Fall, fand ich schon sehr, sehr witzig. Aber die Diskussion hat hier auch jemand auf Reddit aufgemacht. Da geht es jetzt zwar um eine Baseballkarte, aber ich wollte trotzdem die Diskussion mal hier mit dir oder mit euch mitnehmen. Ist mit der Headline "They don't make cards like this anymore". Was sie dort gemacht haben, ist eine Baseballkarte, die nennt sich Powerful Moments. Es sieht aus wie so eine abgeschnittene CD quasi. Also man sieht quasi die Oberkante und Unterkante einer CD-ROM. Für die Leute, die es noch nie gesehen haben, eine CD, das ist das nach Schallplatten sozusagen. Da gab's kann ja durchaus sein, kann durchaus passieren, Sibi. So alt sind wir leider schon. Genau, die wurde hier gezeigt mit, wie gesagt, der Headline "Don't make cards like this anymore". Wie nehmt ihr das wahr? Jetzt haben wir so ein bisschen über die Rückseiten gesprochen. Hier geht's jetzt generell um die Designs. Bist du auch eher Fan von den alten Designs? Gefallen dir die neuen?
Also wenn ich mir das, also die gab es ja, glaube ich, auch als NBA-Karte. Ich war ja nie Team Baseball, ich war immer NBA. Ich glaube, da gibt es sogar eine Jordan-Karte von. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Oh, das weiß
ich
auch nicht.
Was ich immer gefeiert habe, ist die SPX-Dinger. Mhm. Also diese mit diesen ganz spitzen Ecken, so Holos vorne drauf. Da habe ich auch beide Gold-Sets tatsächlich hier im Binder, weil ich die einfach, die haben jetzt keinen riesen Wert, aber die sind einfach geil. So, und das waren schon Sachen, ich glaube, jeder, der damals Upper Deck geöffnet hat und so eine SPX-Karte da drin hatte mit Holo und diesen runden und spitzen Kanten, das war schon geil. Das CD-Ding fühle ich jetzt nicht so 100%, aber Animatrix schreibt es ja gerade, da waren schon ein paar geile Insets dabei. Und das Thema ist natürlich bis auf, ich glaube, das hat Tops ja jetzt wieder mit diesen, wie heißen sie, irgendwas mit Rocks. Ich weiß den Namen vom Insight gerade nicht. Also es gab ja früher diese in den 90ern diese Karten mit diesen Bergen, also diese Rocks quasi. Mhm. Das haben sie ja neu aufgelegt. Das ist ja nach wie vor auch so ein bisschen die-cut, aber so richtig spielen tut das Thema ja gar keiner mehr. Also es gab ja so richtig verrückte Sachen irgendwie, auch so welche, die du mit USB aufladen musstest, so richtig verrückte Sachen. Würde ich richtig feiern, tatsächlich. Mhm. Aber kostet natürlich auch ein Vermögen, das nicht nur einzupacken, sondern auch zu produzieren. Und ich glaube, wenn Tops mal am Monatsende aufs Konto guckt und sich denkt, okay, geil, klar, wir haben zwar Lizenzgebühren, aber wir bedrucken eigentlich Pappe und packen sie in Folie ein und verschicken sie durch die Welt, ist jetzt nicht das schlechteste Geschäftsmodell. Und da muss man sich natürlich auch fragen, braucht's das überhaupt?
Ja. Aber. Ja, also ich bin auch nicht so der Fan, aber ich finde diese Kreativität, ne, also die sie halt wirklich hier vorhatten. Die mitgründen.
Meine erste NBA-Karte war eine Michael Jordan-Karte. 98er, jetzt erschießt mich bitte, ich weiß den Namen der Karte nicht, aber die hatte eine Rubber-Oberfläche vom Spalding-Ball. Das war so geil einfach. Das ist geil, ja. Einfach geil. Ja. Aber das fehlt halt, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja. Aber der Kurke Ratscher schreibt, das ist ja auch hier gerade eine Upper Deck-Karte. Ich glaube auch, wenn du so Eishockey-Karten siehst, da sind schon noch ein paar speziellere Inserts. Da gebe ich dir recht, Kurke Ratscher. Upper Deck haut da immer noch ziemlich ganz coole Insert-Sachen raus. Das stimmt. Ich glaube, der Upper Deck ist da das Design-Team gefühlt irgendwie noch so ein bisschen oldschool, kreativ irgendwie unterwegs. Zumindest gefällt mir das auf jeden Fall auch durchaus. Mehr. Genau, das dazu. Dann kommen wir noch mal zu einem kurzen Update zum GameStop, nämlich. Da gab es jetzt, hatten wir ja schon drüber gesprochen, GameStop gerade auch pausiert mit den Gradings, aber die haben einfach mal announced, nachdem GameStop ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren umgestellt haben, auch dort PSA-Karten angenommen zum Einschicken, auch so das Geschäftsmodell hinsichtlich Collectibles auch verändert hat, ist es inzwischen auch in Zahlen sichtbar. Nämlich, sie haben Q1 Results announced von 2026. Und dort hat das erste Mal Collectibles Hardware und Accessories abgelöst. Also so wie man es eigentlich GameStop kennt, Hardware, Accessories, du gehst dahin, wie der Name schon sagt, Games, hast du deine PlayStation-Spiele oder was auch immer verkauft, gekauft, inzwischen abgelöst von Collectibles. Mit 348 Millionen jetzt die Nummer 1 gestiegen, beziehungsweise gab es nochmal einen Rückgang tatsächlich von Q4, also ist ein bisschen die Zahl nach unten gegangen, mit sicherlich auch den Gründen mit PSA, aber von 211 Millionen letztes Jahr im Q1 auf 348 jetzt im Q1 2026. Sehr, sehr spannend, dass das jetzt
crazy. Wobei ich auch sagen muss, als wir jetzt bei der Tops Conference waren in Phoenix, sind wir natürlich jeden Laden irgendwie angefahren, der auch nur Ausblick haben könnte, dass er Karten verfügbar hat. Und da waren wir natürlich auch in einem GameStop und die, klar, die haben so ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so, dass du da reingehst und denkst, heiliger Bimbam, hier möchte ich jetzt jede Woche hingehen. Also da hat einen, wie heißen sie, Dick's Sporting Goods, hat mehr tatsächlich. Also es war jetzt ein kleiner Laden irgendwo mitten in Phoenix, aber ist jetzt nicht so, als hätten die alles am Produkt, was man sich so vorstellen kann. Die waren auch nicht unbedingt Core-Sport-lastig, sondern hatten auch viel Magic, teilweise von Tops dann nur Disney, also wilde Kombination eigentlich im Store. Aber ist ja krass, dass, gut, das war jetzt nur ein Einzelfall, weiß nicht, wie die anderen Dinge alle aussehen, aber es zeigt ja trotzdem, dass sich bei denen natürlich das Kernbusiness auch ein bisschen verschiebt. Ist halt spannend zu beobachten, wie sie damit in Zukunft umgehen. Ich meine, man möge sich mal ausmalen, was passiert, wenn sie mal richtig in die Richtung aufdrehen oder vielleicht sogar über andere Themen nachdenken, wie man das weiter pushen kann. Dann wird es halt spannend zu beobachten, wo die Reise dahin geht.
Ja, das glaube ich auch. Es ist die Frage, ob es GameStop dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr GameStop heißt. Kann man natürlich im weitesten Sinne immer noch Game, wenn man jetzt hier Pokémon und so weiter, aber es kann natürlich auch mal sein, wenn der Fokus gar nicht mehr auf die Games liegt, ne?
Genau. Ist halt die Frage, ob der Ami GameStop als, ich sag mal, als das sieht, wofür es ursprünglich gegründet wurde, oder ob sie in Zukunft da was anderes drin sehen. Und das wird ja entscheidend sein für die Ausrichtung der Company, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, würde ich mir auch mal überlegen, womit ich in Zukunft halt mein Geld verdiene, wenn ich auf Knopfdruck theoretisch das, den Hahn mal richtig aufdrucken kann bei der regionalen Reichweite, die haben.
Ja.
Also das ist ja verrückt.
Ja. Genau, eBay hat jetzt erstmal nicht gekauft. Ich glaube, da warst du sogar drin, ne, wo wir über das Thema gesprochen haben, dass sie eBay kaufen. Das hat jetzt erstmal nicht geklappt. Aber ja, schauen wir uns natürlich weiter an. Wollten wir euch nochmal mitteilen, wer so gerade Mitarbeiter sucht. Da waren nämlich in den letzten Wochen ein paar Infos, CGC ist jetzt aber international, aber ich habe das mal bewusst mit reingenommen, weil man auch so Werbung für neue Mitarbeiter machen kann. CGC hat nämlich, ist jetzt auch ehrlicherweise aber auch auf der US-Seite, weil sie dort suchen, aber ein cooles Reel hinterlegt, dass sie Card Verification Specialists suchen. Was das so besonders macht, haben sie auch noch mit reingeschrieben. Der Erste, der die Submission sieht, der Erste, der gegen Fakes vorgeht, und der erste Part, um ein Grader zu bekommen. Dort haben sie ein ganz cooles Video gemacht, finde ich, CGC. Oh ja. Und der Part, also falls da jemand Interesse hat, ist aber wie gesagt jetzt erstmal in den USA, jetzt nichts speziell auf den Münchner Markt.
Super.
Ja. Wer auch Bock hat, also wer auch so Sportscard Investor sucht, einen Vice President of Buying. Da haben wir letzte Woche ja kommuniziert, dass die auch jetzt mit einem Investor groß expandieren in den US-Markt. Dementsprechend suchen sie jetzt Vizepräsidenten für Einkauf, Director of Breaking. Also da gibt's jetzt diverse Managementstellen, die dort hinterlegt sind. PSA sucht.
Bei den Job Descriptions muss ich ja schon schmunzeln, ne? Also
Director of Breaking.
Ist schon. Hat was,
auf jeden Fall. Hat hier auch jemand einen Kommentar geschrieben. Director of Breaking, explain that on your resume. Sehr, sehr witzig.
Alex schreibt schon seine Bewerbung gerade.
PSA sucht übrigens auch ständig. Da kommt nach und nach, zumindest sieht man es auf LinkedIn, nicht auf anderen Kanälen, auf LinkedIn sieht man immer mal wieder eine Stelle, die announced ist. Also falls ihr da nach wie vor wird da diverse Stellen außer Grading inzwischen auch gesucht. Arena Club, lieber Sibi, hast du das schon mal, kennst du das? Warst du schon mal genutzt oder ist das absolut...
Genutzt nicht, ich kenne es. Ich glaube, wir haben uns das, also der Andi und ich, letztes Jahr auf der National angeschaut. Die hatten einen Stand da und das war echt gut gemacht. Also simpel, aber gut. Also ich weiß schon, worum es da geht, aber das ist jetzt nicht so mein All-Time-Favorite, was die Geschäftsidee angeht, sagen wir mal so. Aber es ist natürlich eine coole Idee, keine Frage.
Ja. Genau, kurz gefasst, digitale Packs zum Rippen, die dort auch echt sind, die kann man sich auch zuschicken lassen, aber es ist mehr oder weniger ein Mystery Pack online. Man weiß nicht, was drin ist, gibt aber Checklisten, ist relativ transparent, also weitaus besser als vieles, was es da draußen gibt. Warum wir das aber mit reinnehmen, nicht um euch das vorzustellen, sondern weil nach den Spurs, Arena Club hat ja auch echt offensive Fernsehwerbung gemacht und die machen jetzt die nächste Partnerschaft im Baseball mit Texas Rangers. Gibt es jetzt eine Partnerschaft. Warum das so spannend ist? Weil natürlich Arena Club nach und nach das Hobby näher in den Stadionbesuch bringt. Also wie gesagt, Spurs hatten sie schon, diverse Ingame-Aktivitäten mit am Start, Live-Events und so weiter und so fort. Und bringen jetzt auch im Baseball das Hobby näher und auch diverse, beinhaltet auch diverse Ingame-Events im Stadion und so weiter und so fort. Also Arena Club gibt auf jeden Fall marketingtechnisch sehr, sehr viel Gas, was, wie gesagt, einmal Marketing, Fernsehwerbung, aber jetzt auch diese Partnerschaften mit den Clubs direkt.
Weißt du, was da abgeht umsatztechnisch, wenn ich mir das erlauben kann, dann muss ich schon ein paar digitale Packs aufmachen, dass das am Ende auch funktioniert. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
Das ist der Co-Founder.
Co-Founder Arena Club, Brian Lee ist der Co-Founder. Also ich weiß nicht, ob da hängt bestimmt auch noch diverse Investoren, kann ich mir vorstellen, mit drin, ohne es jetzt 100% sagen zu können, aber
die Maschinerie dahinter, ne? Also klar, du musst das ja nicht nur digital, sondern auch physisch haben. Also das ist ja echt Arbeit, ne? Also klar kannst da viel automatisieren, auch wenn alle mal behaupten, sie würden es nicht tun, aber das geht ja gar nicht anders.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja.
Aber
spannend zu sehen, was Arena Club da gerade macht. Auch spannend zu sehen, vielleicht jetzt nicht so Breaking News, sage ich mal, aber die nächste Exclusive Signing von Topps hat sich jetzt gesichert, ist nach FIFA, war dann wahrscheinlich doch ein bisschen Max Breaking News, gibt es jetzt eine Exclusive Long-Term Trading Card, Sticker und so weiter Deal mit dem saudi-arabischen Fußballverband. Warum kann das spannend sein? Weil 2034 ist die WM in Saudi-Arabien. Und in weiser Voraussicht, mit dem, was das bringt für den Fußball vielleicht auch in Saudi-Arabien, hier geht es jetzt explizit um die Nationalmannschaft, Frauen, Jugend und so weiter und so fort, haben sie gesagt, wir machen hier einen Exclusive-Deal mit dem saudi-arabischen Verband, mit dem Wissen, dass dort in 8 Jahren die nächste WM oder die übernächste WM dann stattfindet.
Ist ja auch ein verrückter Markt. Also werden vor 2-3 Wochen Gespräche genau zu diesem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Da wurde überhaupt mal klar, dass das Thema Sport oder eine Sportsammelkultur da eigentlich gar nicht stattfindet. Also wenn du da auf irgendwelche Shows oder Sammelevents gehst, dann hast du eigentlich zu 90% Pokémon und die Leute, die sportaffin sind, die sind dann im Fußball und dann sind sie aber nicht in ihren regionalen Vereinen, sondern sind dann Fans von Barcelona, Real Madrid, whatever. Also das wird spannend auf jeden Fall zu beobachten, weil der Markt da drüben grundsätzlich spannend ist zu beobachten, weil die stehen, auch wenn man das kann man ja nicht immer nur aus der wirtschaftlichen Brille betrachten, sondern wenn man sich die inhaltliche Brille da drüben mal nimmt, dann haben die eigentlich bis auf TCG überhaupt nichts mit Sammeln zu tun im Sport. Gar nicht. Mhm. Also es ist verrückt, das wird man nicht glauben, aber es ist so tatsächlich.
Ja, verrückt. Aber ja, ein guter Start. Auf jeden Fall dann.
Und aktuell, das haben wir in dem Zuge nämlich auch recherchiert, die aktuelle Cristiano Ronaldo-Karte, frag mich bitte nicht, wo der spielt, ist auch ein Panini-Produkt. Lustigerweise.
Ach was, okay.
In seinem aktuellen Jersey ist ein Panini-Produkt.
Ja, der spielt bei
Spielt er nicht bei NASA irgendwo?
Ja, ja. Die heißt
ich weiß nicht genau den, den Namen, aber das ist definitiv ein Panini-Produkt aktuell. Ja.
Doch, die sammeln Autos, Lambos, Bugattis und so.
Ja, ja, anderes Thema. Aber die Collecting Culture da ist auf jeden Fall weit hinter unserer. Das kann ich sagen.
Ja, aber durchaus Potenzial. Deswegen kann ich es auch absolut nachvollziehen aus Business-Sicht. Und ja, wie gesagt, auch die Weltmeisterschaft wird so ein bisschen was mitbringen, gehe ich von aus. Das noch zur Info für euch. Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Zeit und guck mal, was wir hier noch an Themen haben. Ein Thema, machen wir so eine Good Story. Nee, fangen wir erst mit der Frage an, die du mitgebracht hast, weil ich die schon spannend fand und die passt jetzt gerade zum Thema WM. Welchen Impact, und das könnt ihr gerne im Chat auch so ein bisschen, wir hatten das auch schon 1-2 Mal hier mit in diversen Themen mit drinne, aber so einmal grundsätzlich, welchen Impact hat die WM in den USA auf den Fußball. Und du hast da eine These, die du gerne mal raushauen kannst.
Ich habe mir die letzten Tage darüber Gedanken gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, und habe mir halt die Frage gestellt, okay, Amerika ist das Land der Sammelkarten. Ich glaube, das ist ja unbestritten, weil die sind halt weit vor Europa und allen anderen Ländern auf dieser Welt, aber nicht im Fußball. So, die Amis sammeln ja keinen Fußball. Und jetzt stellt sich halt die Frage, okay, was passiert durch die WM? Und wir sehen ja schon, dass sie gewisse Dinge auch aus ihrer eigenen Kultur direkt in den Sport adaptieren, im Sinne von Nationalhymne, Vorstellung, lalala. Aber spannend ist halt, meine These dahinter kommt danach, spannend ist halt jetzt zu sehen, okay, was macht das mit dem gesamten Markt da drüben, was das Thema Fußball angeht und natürlich auch den Impact ins Sammeln, was Fußball angeht. Und mein Call ist eigentlich, dass Fußball in den nächsten 3 bis 5 Jahren mein Minimum auf das Level von allem anderen kommt, was natürlich das ganze Thema sowas von befeuern würde. Also ich meine, jeder, der so ein bisschen in Marktdaten drin ist, weiß natürlich, dass ich gewisse Sportarten in anderen Ländern, wo vielleicht die Sportart nicht so gehypt ist, günstiger einkaufen kann. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Formel 1 in China, brauche ich nicht kaufen, weil es da zu teuer. Ne? Genauso war es in meiner Wahrnehmung eigentlich auch mit Fußball in den USA, weil es nicht der Kernsportsammelmarkt bei denen ist. Aber ich glaube, dass sich das in 3 bis 5 Jahren komplett shiften wird. Das ist mein Call.
Mhm. Ja. Passend dazu hat es auch noch hier einen Bericht von Sun mitgebracht, weil gerade das Thema Sammeln, und das ist ja ein Einstiegspunkt auch für viele von uns gewesen.
Genau, da siehst du ja auch schon, also ich glaube, der Inhalt kurz zusammengefasst, auch aus Zeitgründen, ist, dass allein Panini sagt, die Verkäufe im Vergleich zu 2022, nur was deren blöde Sticker angeht, haben sich ver2,5 bis dreifacht. Ja. So, nur für dämliche Sticker. So, da haben wir ja ungefähr ein Gefühl dafür, was dann noch kommt.
Ja. Spricht auf jeden Fall dafür. Ich habe trotzdem die These mal mit Hilfe auch so ein bisschen in KI mal reingelegt und gefragt, was stützt diese These und was spricht dagegen? Ich lese mal nur die Headlines vor, was die These stützt. Logischerweise die WM jetzt im eigenen Markt, das heißt der perfekte Fußballmoment. Die MLS liefert inzwischen reale Fansignale, also nicht nur Potenzial, sondern auch dort ist immer mehr Wachstum. Spannend fand ich diesen Punkt, Soccer wächst genau in der Altersgruppe, die moderne Karten trägt. Bedeutet, zwischen 18 und 34-Jährigen gibt es eine Studie, die sagen, sie sind mit 23% sehr viele Soccer-Watcher, also sie gucken sehr viel Fußball. Was sonst bei der anderen Zielgruppe 12% waren, sind es da schon 23%. Das heißt, auch die junge Zielgruppe kommt so ein bisschen nach, die auch ein höheres Interesse für Fußball hat, neben den anderen Sportarten. Die Infrastruktur in den USA logischerweise unterstützt das mit Sammelkarten. Fanatics und Tops wird Soccer in den USA aggressiver professionalisieren. Auch da haben wir diverse Beispiele schon mitgebracht. Und was dagegen spricht, sind Themen wie USA ist ein Wachstumsmarkt, aber kein Fußballkernmarkt, steht dann mit drinne. WM-Hype ist nicht automatisch nachhaltige Kartennachfrage. Die wichtigsten, das ist ein spannender Punkt, die wichtigsten Spieler spielen nicht in den USA, wobei da immer mehr auch hinwechseln, muss man dazu sagen. Also auch da lassen ehrlicherweise auch viele ihre Karriere eher ausklingen, aber auch das kann sich durchaus shiften. Lizenzfragmentierung bleibt ein Problem, wobei bis 31 sollte dann FIFA auch erledigt sein. Und die USA könnten eher Nachfrage treiben, als Preise global stabilisieren. Bedeutet im Umkehrschluss, mehr US-Käufer bedeuten mehr Liquidität, mehr Aufmerksamkeit, mehr Kapital. Aber wenn zu viel Produkte auf den Markt kommen, neutralisiert sich das Ganze auch so ein bisschen wieder. Also ein bisschen. Also ich bin auch eher stützt die These, auch wenn es logischerweise ein paar Kontras gibt.
Aber das können wir ja mit entsprechenden Hilfsmitteln dann mal nach der WM mal anschauen. Ob dann, ich glaube, spannend wäre natürlich zu sehen, okay, wenn wir wissen, keine Ahnung, im Monat bewegt sich, was weiß ich, 150 Millionen Euro oder Dollar in Fußball, wäre ja mal spannend zu sehen, wo kommen die her, aus welchem Land. Ja. Ja, also so mal gucken, ob man sowas rausfindet, weil dann wissen wir natürlich danach, was abgeht, weil einzelne Spieler anschauen, ich meine, dass die Umsätze oder Absätze von den Spielern, die da abliefern, hochgehen, ist ja, glaube ich, ist ja immer so am Ende des Tages. Aber spannend wäre ja zu wissen, ob sich dann das Thema Football in Amerika weiter bewegt oder nicht. So, und wie dann am Ende die Auswirkung ist.
Ja. Herr Klüpperwurz schreibt noch, spannend ist, dass viele Amerikaner die Qualität des bei der WM gespielten Fußballs nicht einschätzen können und eher auf andere Dinge achten werden.
Also nicht nur die Qualität. Ja. Also die kennen ja teilweise die Regeln noch nicht mal. Ne? Mhm. Also es ist halt ein Publikumsmagnet, weil es ist halt das größte Sportevent der Welt oder das größte Sportturnier der Welt. Aber ich glaube, viele Amis wissen noch nicht mal, was Abseits ist.
Ja.
So, das heißt ja, jeder, der das Spiel gegen die USA geschaut hat, da wurde teilweise in Momenten gepfiffen, wo keiner weiß, warum pfeifen die denn, weil sie einfach keine Ahnung haben.
Ja. Also. Ja. Genau, spannende Frage, aber natürlich weiterhin im Blick. Dann auch noch eine spannende Partnerschaft, hat es auch nochmal mitgebracht. Hatte ich auch gelesen, ist so ein bisschen aus meinem Kopf verschwunden tatsächlich, dass Hannover eine sehr spannende Partnerschaft startet. Jetzt nicht mit der Arena Club, aber mit einem anderen Anbieter, und zwar ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Epoch. Wahrscheinlich.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kannte die Company noch nicht mal. Kanntest du die?
Nee, ich kannte sie nicht. Habe aber eben ein bisschen recherchiert.
Ja.
Ist eine japanische Firma mit einem Sitz in Deutschland tatsächlich schon länger. Also die haben schon einen Sitz hier, aber die bringen logischerweise japanische Baseball, japanische Fußballligen. Also dort, gerade Baseball ist sehr, sehr spannend. Und die haben, habe ich hier gerade nochmal geguckt und zeige sie gerade auch nochmal, auch von Otani 2020 eine Karte rausgebracht von Epoch, die hier jetzt angeboten wird für $1,079. Keine Ahnung, ist jetzt kein Sold, sondern einfach nur ein Angebot. Keine Ahnung, wie die sonst geht. Aber hier Pop 10 auf 16 Stück, Total PSA Population auf 42. Durchaus vielleicht eine spannende Karte in der frühen Otani-Zeit. Also die gibt's schon länger. Die sind erprobt auf dem Markt, aber halt eigentlich in Japan. Und durch eine Reise von Hannover, so hat es jetzt rausgelesen, gab es da diese Partnerschaft. Und ja, ist ja spannend zu sehen. Für die Hannover-Fans
ist das cool. Die Frage, warum sucht man sich dann Hannover aus? Aber ich glaube, das ist halt auch ein Lizenzthema, ne?
Ja.
Und ich glaube, in dem Artikel steht ja auch, dass da noch andere Themen mit dranhängen. Da geht es jetzt nicht nur um Karten, ist halt irgendwie part of it. Aber
ja.
Ich finde das gut. Am Ende ist ja immer wichtig, dass was passiert. So, wenn das Ding vielleicht so aussieht wie da unten,
ja,
ist es ja nicht verkehrt. Also ja, ich glaube schon, dass am Ende sich ein Fan des Vereins, wenn es exklusive Karten von völlig egal welcher Marke gibt, ich meine, das sehen wir ja, auch bei Ultimate Drops, ja, die Dinger werden den Leuten ja aus den Händen gerissen, egal von welchem Verein, weil sie dann halt was haben, was sie auch wirklich in der Hand halten können und was Geschichte und Emotionen transportiert. Und das ist es ja am Ende.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, für die Fans, das ist wirklich super wertvoll. Und das sind Sticker, Sammelkarten, die jetzt da im Laufe der nächsten Saison rauskommen sollen. Sehr, sehr spannend. Also
selbst wir hatten die Tage ein Gespräch mit unserem regionalen Eishockey-Club hier. Und die haben auch erzählt, dass, und die hatten so ein Sticker-Album mit Panini gemacht letztes Jahr. Irgendwie zu, ich glaube, es waren 90 Jahre Bestand der Verein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das wurde denen halt aus der Hand gerissen, weil die Leute haben halt was zum Anfassen, haben was zum Sammeln. Und viele Vereine, teilweise natürlich auch kleinere Vereine, verstehen gar nicht, wie man eigentlich mit Geschichte vom Verein und Reliquien oder Memorabilia oder was auch immer, wie man das eigentlich spielt und wie man das für Fans auch zugänglich machen muss, um sie weiter auf dem Emotionslevel zu halten. So, das war eigentlich der Grundtenor des Gesprächs. Aber das Thema funktioniert bei jedem Verein, wenn ich es richtig spiele.
Ja.
Bei jedem.
Ja. Völlig egal. Ich sage auch ständig bei Eintracht, wenn du dort Sammelkarten hast, die Dinger werden. Also hier gab es so Panini-Karten, die waren aber jetzt ehrlicherweise nicht so optimal aufgestellt. Also es war jetzt nicht das beste Set, aber ich glaube, gerade in so leidenschaftlichen Sportarten, das funktioniert.
Hat Eintracht mal irgendwie was gedroppt mit irgendwem oder gab es da noch nie was?
Doch, Panini hatte tatsächlich da mal was gedroppt. Da gab es ein Frankfurt-Set, aber das hatte großes Potenzial. Aber ich glaube, da gab es gar kein Memorabilias und Unterschriften waren, glaube ich, auch nicht so optimal. Also das Set hatte Potenzial und ich glaube, da steckt viel, viel drin, wie du schon sagst, in jedem Verein.
Wenn du Hobbyliebe in einem kleinen Produkt haben möchtest, also es ist ja dann wirklich ein vereinsbezogenes Produkt, dann musst du wen haben, der auch in der Lage ist, entsprechend individuelle Themen, sei es jetzt Artwork, sei es Signings, sei es whatever. Also ich kenne die Geschichte von Ultimate Drops und Fortuna Düsseldorf, weil ich da so ein bisschen am Rande involviert war. Und da warum sind die Dinge am Ende on-card geworden? Weil sich jemand den Verein dafür bei den Spielern stark gemacht hat. Und das kannst du nur auf einer Ebene, wo du kurze Wege hast. Und wenn Panini eins hat, dann keine kurzen Wege. Und deswegen gehen solche Sachen dann halt auch einfach verloren. Deswegen glaube ich, dass Vereine sich keinen Gefallen damit tun. Sei denn, du bist der FC Bayern München, was da dann rauskommt, haben wir alle gesehen. Das ist natürlich nochmal auf einem anderen Level. Aber wenn ich ein Bundesliga-Verein bin oder ein guter zweiter Bundesliga-Verein, dann muss ich mir irgendwie jemanden Individuelles suchen, der das mit mir macht, ja, und nicht groß spielen. Wenn, ja, ich ein Sammelobjekt schaffen will. Wenn ich einfach nur rausballern will, ist das ein anderes Thema. Aber wenn ich was Cooles machen will, dann in kleiner Runde.
Ja, bin ich bei dir. Genau, Animatrix schreibt auch, hat sogar eine Karte von Epoch. Da Qualität ist sehr, sehr gut für Animatrix, auch gut zu wissen. Und Legendary Nupi.
Alex ist gerade schon bei eBay. Guck
ja, mal, was. Der hat schon die Otani im Warenkorb auf jeden Fall. Aber der kannte die, ja, so wie ich ihn kenne, schon. Von daher. Hannover hat auch zwei Japaner im Kader, vielleicht deswegen. Naja, wie gesagt, die hatten auf jeden Fall Japan-Aktivitäten. Wobei ich da echt sagen muss, dass die Qualität von Upper Deck ein wenig nachgelassen hat. Ach, von Ultimate Drops, die Schalke-Karten waren gut angeknabbert. Nach den Terminen heute, Markus, da werden Dinge eingekauft. Okay. Sehr gut. Ach, so meinst du, okay. Wir hatten heute einen spannenden Termin tatsächlich, ja, Alex und ich. Mehr dazu hoffentlich zeitnah. Genau, dann sind wir auch schon sehr weit über der Zeit. Ich will trotzdem die Good Story, eine schöne Story, versuchen wir immer am Ende mit reinzunehmen. Und zwar haben wir hier eine mit reingenommen. Und zwar hat da ein Sammler nach 25 Jahren sein Set vollgemacht. Das hat nämlich auf X, der gute Collectible-Guru, gepostet. 25 Jahre später, das Set ist endlich complete. Es geht um ein Set 2001 Donruss Classics Significant Signatures. Also alles on-card unterschrieben. 25 Jahre später. Also 25 Jahre später hat der gute Zookeeper Gameplay dann dieses Set komplett gemacht. Alles on-card unterschrieben. Und da hat sich
das. Ist nicht viel Hoffnung auf meinen Fortschritt, aber.
Dir fehlen aber nur noch zwei, oder? Wie viel fehlen hier?
Vier. Aber es sind auch 100, also es sind weit über 160, 170 über alle Jahre. Also da ist vier schon nicht schlecht, aber wenn ich sehe, dass er für deutlich weniger 25 Jahre gesammelt hat. Aber es sind natürlich geile Karten, keine Frage.
Ja, das also ist immer schön, wenn du irgendwie 25 Jahre, ich glaube, dieses Gefühl, wenn du dann so die letzte Karte irgendwie gefunden hast.
Wenn die auf eBay plötzlich aufpoppt oder wo auch immer, da fällst du einfach um.
Ja, das stimmt.
Aber manchmal ist ja so, eine Karte, die ich 3 Jahre lang gesucht habe, kam nicht einmal hoch und jetzt aktuell ist sie gleich zweimal und die ist auf 25, zweimal auf eBay. Plötzlich, am gleichen Tag, auf einmal zwei verschiedene.
Ach, also
was. Halt manchmal geht es schnell und manchmal musst du halt 25 Jahre warten.
Ich drück dir auf jeden Fall, wie lange wartest du jetzt? Wie viele Jahre?
Ja, noch nicht so, also was heißt noch nicht so lange, so 3,5 sind es jetzt. Aber ich habe am Anfang auch ordentlich Gas gegeben, war auch so eine kleine Gruppe von 4 Leuten, die eigentlich nur diese Sets gesammelt haben und da hattest du natürlich dann 8 Augen anstatt 2. Die jeden Tag alles durchforsten und das mache ich bis heute und in der Hoffnung, dass irgendwann das Ding mal vollständig ist und dann baue ich mir so ein Schrein dafür.
Sehr gut. Gut, lieber Sebi, vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit, für deine Insights. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht wieder.
Auf jeden Fall. Ja. Bin schon hyped, wenn Alex demnächst wieder keine Zeit hat.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, vielen Dank natürlich auch euch. Waren zeitweise fast 40 auch wieder am Start. Vielen, vielen Dank. Falls euch das gefällt, ihr wisst, wie ihr uns supporten könnt, lasst gerne 5 Sterne da auf Spotify. Wird uns auf jeden Fall sehr helfen. Teilt das Ganze. Am Donnerstag, der Alex ist zwar heute nicht da, geht's aber, glaube ich, weiter mit dem Kartenshop. Hast du das Spiel eigentlich inzwischen runtergeladen, Sibi, oder drückst du dich noch davor?
Muss ich noch. Ich habe so ein bisschen Angst, meine gewonnene Freiheit demnächst woanders rein zu investieren. Der Alex hat mir das auch schon ein paar Mal durchgeschickt. Noch kann ich mich davor drücken, aber ich finde das ja schon geil. Ich bin auch addicted für sowas, aber ich weiß ganz genau, was dann passiert bei mir.
Ja, sehr gut. Genau, am Donnerstag geht's weiter. Alex bestätigt es gerade nochmal. Auf jeden Fall Hamptons Card Club, dann wieder auf Alex seinem Kanal und dann wie immer Dienstag dann hier. Ebi, vielen, vielen Dank. Willst du noch irgendwas loswerden? Dann ist jetzt die Chance.
Boah, jetzt hast du mich wieder auf dem.
Ist immer die gleiche Frage.
Ja, ich weiß, als wenn ich es nicht wüsste. Aber nee, ich habe ja gerade schon gesagt, vielen Dank auf jeden Fall. Mir macht das auch immer unheimlich viel Spaß, wenn ich irgendwo mal mit dabei sein kann, ein bisschen quatschen, auch mal andere Themen beleuchten. Und es geht ja nicht immer nur, auch wenn ich natürlich für etwas oder wenn Andi und ich für etwas stehen, ist das ja nicht der Grund, warum wir dann hier sind, sondern weil wir einfach part of it gerne sind und auch gerne irgendwie mitdiskutieren, machen, tun und darum geht's. Und das macht uns immer extrem glücklich und deswegen bin ich auch bei sowas immer gern dabei, ein bisschen quatschen, find das halt einfach geil. Und so muss es auch sein am Ende des Tages. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass das, was ihr hier macht und auch in die Richtung, in die sich das weiterentwickelt und Co., das ist einfach geil, weil es halt einfach qualitativ hochwertige Beiträge sind, guter Content, vorher wird überlegt, was machen wir, das ist alles neutral und so muss es am Ende des Tages auch sein. Ja. Deswegen immer dabei.
Vielen, vielen Dank für deine Worte, Sebi. Und ja, Leute, dann habt die Augen offen. 2 Wochen geht wahrscheinlich dann der Verkauf für nächstes Jahr Weihnachten los. Und ansonsten reinfolgen bei Karten Madness auf Instagram. Und freue mich auch schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, lieber Sebi. Bis dahin, Leute, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns. Halt die Ohren steif. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.